Sonntag. Die ganze Familie sitzt am Frühstückstisch. Die Bluetooth-Box ist angeschaltet. Und auch wir sind am Start, frisch gebügelt, frisch die Zähne geputzt. Mit einem strahlenden Lächeln begrüßen wir euch. Hier sind Jan Böhmermann und
Olli Schulz. Hallo, herzlich willkommen. Schönen Sonntag oder schönen Montag, wann immer ihr uns hört. Hier ist Fest und Flauschig, hier ist Spotify. Ja, genau. Und wir haben heute den 16. Juni 2024. Und man hört schon, also vielleicht hörst du schon an meiner Stimme, ich bin heute in einer ganz besonderen, feierlichen, festlichen Stimmung.
Ich dachte eher so ein bisschen in so einer erschöpften, entspannten, nach hinten gelehnten
Stimmung. Jetzt kommt es. Ich habe meinen Fernsehteil des Jahres abgeschlossen.
Oh, Glückwunsch.
Am Donnerstagabend war die letzte Aufzeichnung und jetzt bin ich quasi nur noch dir verpflichtet und den Hörerinnen und Hörern von Spotify.
Naja, und die Herbsttour mit Hagen Räther und Florian Schröter.
Das stimmt auch nicht ganz. Also tatsächlich, ich bereite jetzt mit Lorenz und ich, wir treffen uns nächste Woche noch und bereiten schon die Setlist vor. Weil das Orchester für die Tour im Januar immer schon, die müssen immer noch notieren und arrangieren, das dauert immer so ewig. Das ist ein bisschen Sachen passieren
noch. Ja auch noch los.
Aber das sind die freundlichen, die netten Termine, aber diese harte Knüppelarbeit, also die Fernseharbeit, du weißt auch, die Energy suckt, die einen richtig runterzieht, wo man richtig fertig ist, die Büroarbeit, die ist sämtliche Prozesse des ersten halben Jahres abgeschlossen. Jetzt ist erstmal für mich schon die halbe Sommerpause, ist schon, ich bin so entspannt, ich war heute Morgen schon direkt zum Frühstücken, bin alleine zum Frühstücken gelaufen, hab mir heute Morgen ein Rührei gekauft in einem netten Café, hab mich hingesetzt, hab mir, weißt du, mit so, wo man so, hier, dieses Geräusch, ich mach mal, kennst du dieses Geräusch?
Ich habe genau so einen Teebeutel reingemacht und
einfach Kaffeetasse mit einem Löffel einfach schön rühren, einfach gesessen in der Gegend rumgeguckt.
Wie Frank Schätzing, wenn er in Köln einen neuen Roman schreibt und sich so morgens in so ein Café mit dem Laptop setzt und erstmal ganz entspannt anfängt. Weißt du, so bist du auch.
So war das heute. Ich fühle mich richtig gut. Ich bin richtig entspannt. Also ich bin tiefenentspannt heute. Ich habe nur entspannte, nette Geschichten, ein bisschen positive Zukunftsvisionen, kleine juristische Wochenschau habe ich auch noch mit dabei. Was ist denn bei dir gerade los? Du wirkst ein bisschen.
Du. Nee, ich bin eben, ich, während du natürlich wieder gleich anfängst, hier dich zu profilieren mit deinen Jobs, Fernsehen und so.
Ich sag gerade, dass ich keine Jobs habe, sag ich dir.
Ja, aber eigentlich hast du ja erzählt, was du da alles schon wieder geleistet hast.
Ich möchte die Leute teilhaben. Ich bin auch erschöpft jetzt mal und dich auch mal teil. Hör mal in meine Stimme. Ich klinge wie Udo Lindenberg am Konzert, Alter.
Ich finde, die zwei härtesten Menschen in Deutschland, öffentlichen Menschen, die arbeiten, bist du und Anna-Maria Federici. Die beiden, ihr Federici, ich weiß. Oder Ich kann den Namen. Also wenn du mich jetzt so wirklich direkt fragst,
wie geht's dir denn, mein Lieber?
Ich bin gestern Morgen, weil ich hatte einen MRT-Termin, allerdings in Hamburg. Ich war im MRT wegen meinem Rücken.
Traust du den Berliner MRTs nicht?
Kannst du dich daran erinnern, dass ich diesen Gag gebracht hatte letztes Jahr, als wir bei dem ESC waren und der Gewinner, ich weiß ihren Namen gerade nicht mehr, und dann hatte ich auch zwischen diesen beiden Leuchtdingern und da habe ich doch diesen Gag gebracht eben, und das stimmte, dass ich nächste Woche ins MRT musste und jetzt erzähle ich eine persönliche Geschichte. Ich habe es abgebrochen, weil ich unter Platzangst leide und damit echt ein Problem hatte und letztes Jahr, weil ich nicht in diese Röhre konnte. Ich habe es nicht ausgehalten. Das war auch ein schlechter Tag für mich. Ich war extrem empfindlich und ich leide unter Platzangst. Todesangst, tatsächlich. Und habe nach 3-4 Minuten gemerkt, ich fühle mich hier, ich kann das nicht machen.
MRT, und das ist so eine Untersuchungsröhre, wo man genau reingeschoben wird, damit man in den Körper reingucken kann. Ist so ein bisschen wie Röntgen. Ist um einen herum dreht sich, glaube ich, so ultraschnell.
CT ist die Kernspintomographie. Es gibt zwei verschiedene. Ja, also, genau.
Aber es dreht sich so super schnell, dreht sich doch um einen. Magnetresonanz.
Genau.
Magnet. Und dann dreht sich ganz schnell so ein Teil um einen rum und es brummt ganz laut und es ist super duper eng.
Ich habe seit Jahren extreme Rückenschmerzen, habe auch mit Sport, also jetzt, ich will das gerne mal abkürzen, muss ja nicht jeder eine ganze Leidensgeschichte wissen. Deswegen meinte meine Ärztin, wir schicken dich jetzt mal ins MRT. Dann hat das letztes Jahr nicht geklappt und ich muss auch sagen, da wo ich war, die waren sehr unfreundlich, finde ich. Das ist natürlich so, da wird einer nach dem anderen in diese Röhre geschoben und es war ein sehr junger Typ, der dann auch zu mir, meinte schon so, oh, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt hinkriege. Also, ja, Herr Schulz, wollen Sie jetzt oder wollen Sie nicht? Sonst müssen wir den nächsten rannehmen. Gleich so in dem Ton. Und da habe ich so gemerkt, das war wahrscheinlich noch nicht mal böse gemeint, aber manchmal haben, das fällt mir jetzt als 50-jähriger Mensch auf und ich war wahrscheinlich nicht anders, Menschen zwischen 20, 30, vor allem auch Männer, nicht immer das sensible Feingefühl für Leute, sag ich mal generell, in ihrer Art und Weise, weil sie sich dann doch, und das ist bei dem genauso ein Typ gewesen, der wollte seinen Job bestimmt auch gut machen und hat sich ein bisschen wichtig, was heißt wichtig genommen, aber hat das so sehr ernst und ist so nicht eingegangen drauf, dass es vielleicht echt eine Überwindung kostet, sich da reinzuschieben. Naja, und da habe ich das jetzt ein Jahr aufgeschoben und bin jetzt in ein sogenanntes Steh-Upright-MRT gekommen, wo man sich hinsetzt, wo man sich hinstellt, meistens für alte Leute auch oder ähnliches. Und ich war dann im Wartezimmer zwischen Leuten, die deutlich älter waren als ich, habe jetzt aber endlich diese MRT-Untersuchung gemacht und bin dafür, weil der Termin war gestern Morgen um 9.30 Uhr, viele wissen es vielleicht, ich wohne in Berlin, bin dann um 6.48 Uhr mit dem ICE nach Hamburg gefahren. Oh, jetzt muss einer niesen.
Entschuldigung.
Oh, das sieht man noch nicht mal.
Ich habe extra das Mikrofon ausgemacht, damit es super laut ist. Entschuldigung. Profi. Bist du denn pünktlich angekommen, das letzte Mal von Hamburg nach Berlin?
Die Geschichte wird noch spannender. Pass auf. Und im ICE bin ich dann ins Bordbistro gegangen, habe mir einen Kaffee geholt und habe mich dann dahingestellt. Und neben mir stand, also du kennst ja diese Stehtische, die da auch vorne sind im vorderen Bereich. Neben mir stand ein sehr, ich sag mal zwischen 60 und 70 Jahren alter, nicht ganz einzuschätzender Mann, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin. Und der hat mir eine ganz rührende Geschichte erzählt. Der war total zerbrechlich in seiner Art und so. Und irgendwie haben wir so ein Gespräch geführt über Verspätung und Deutsche Bahn. Und dann habe ich rausgefunden, er ist das erste Mal seit der Mauerwende wieder in Deutschland gewesen. Der wohnt auf den Philippinen und war in Rostock und ist jetzt auf dem Weg gewesen, nach Hamburg noch jemand besuchen und hat seine Mutter verabschiedet, die über 90 Jahre ist und hat zum letzten Mal, so ganz hat er mir so ziemlich direkt gleich erzählt, ich weiß seinen Namen nicht, dass seine Mutter also sehr alt ist und er hat eine Familie gegründet auf den Philippinen und da ist zum letzten Mal jetzt in Rostock gewesen und ist direkt nach der Mauerwende auf die Philippinen gezogen. Und ich kenne die Hintergründe nicht, wahrscheinlich aus beruflichen Gründen. Und er war er sah so traurig aus und er war so ein ganz zerbrechlicher Typ.
Aber was für ein furchtbarer Termin. Also der hat dann quasi, der wusste, er kommt noch einmal nach Deutschland. So eine Reise in den Philippinen ist natürlich ein Akt. Ne? Mhm. Seine Mutter über 90, lebt noch. Und dann quasi fährt er und fliegt er in der Gewissheit, seine Mutter wahrscheinlich zum letzten Mal lebend gesehen zu haben. Das
ganz schön traurig.
Ja, ne? Irgendwie traurig, genau.
Und dann habe ich ihn gefragt, so, und vermisst er denn Deutschland? Und dann meint er, ja, vermisst er schon sehr teilweise. Und dann meinte ich, habe ich ihn angeguckt und habe ihn gefragt, was vermissen Sie denn am meisten an Deutschland? Und dann meint er, Salami.
Was?
Der hat wirklich Salami gesagt. Und dann meinte ich so, und sonst auf den Philippinen, er meinte, es hat viele Vorteile, aber was ihm zum Beispiel nicht gefällt, darauf wäre ich jetzt nie gekommen, er meinte, es ist sehr laut und er ist ein eher ruhiger Mensch. Mhm. Er war so ein ganz ein bisschen aus der Zeit gefallen und dann meinte er, ist ein sehr ruhiger Mensch und auf den Philippinen sind die alle sehr laut, weil die anstatt Fernsehen zu gucken abends, haben die alle zu Hause in ihrem Wohnzimmer, diese Familien auf dem Dorf, wo er wohnt, Karaoke-Maschinen. Und ab 17 Uhr werden die Karaoke-Maschinen eingeschmissen.
Und die werden zum Teil auch mit Benzin betrieben.
So ungefähr.
Und hat dann Maschine läuft wieder.
Naja, also das Gespräch, jede Antwort war anders als die ich erwartet hatte, was er mir so erzählen könnte drüber. Und in seinem Dorf und er ist halt eher ein ruhiger Mensch und naja, hat dann so erzählt, dass es da aber auch sehr schön ist und dass es da halt nicht so um materielle Sachen geht und auch nicht so um Leistung. Dieser Leistungsdruck in Deutschland, der hat ihn irgendwie nicht gefallen, so nach der Mauerwende. Dass er gemerkt hat, er möchte in diesem Karussell nicht sein. War ein ganz interessanter Typ. Das Gespräch hat mich noch lange, ich sende wenn
was für eine Salami hat er denn gemeint? Also die Schnittsalami, die man so als Aufschnitt benutzt, oder diese luftgetrocknete, weil die gibt's doch eigentlich überall, oder?
Ich dachte aber auch, da gab's im Osten Salami, oder hieß nicht da einfach Mettwurst? Also wie bei uns in Hamburg. Gab's da mal, der Ausdruck Salami, der ist auch noch gar nicht so alt, oder?
Also im Osten, glaube ich, ist er noch nicht so alt. Im Westen, glaube ich, kennt man schon sehr lange Salami.
Vielleicht hat er mich auch verarscht, aber er hat auf alle Fälle gesagt, Salami. Und irgendwie wollte ich das kurz mit dir teilen.
Klingt wie so, also so lyrische Antworten, das klingt wie so ein, vielleicht eine Figur, wo ich gar nicht weiß, ob die wirklich real ist, oder hast du die vielleicht die einfach ausgedacht? Hast du noch zwei Hefeweizen zu viel getrunken im Bord?
Nee, habe ich nicht. Ich war total obskur. Und dann merke ich, ich muss wieder mehr unter Menschen, weil du triffst die absurdesten Menschen und die kommst wirklich in Gespräche. Ich bin jetzt auch im Alter sehr zugänglich geworden. Ich spreche Leute an. Ey, gestern Morgen auch noch bin ich mit Juri im Wald gewesen. Noch eine kurze Geschichte, kurz aus meinem Privatleben. Ja. Da kommt mir eine Frau mit einem kleinen Münsterländer entgegen. Und ich sag sofort, es gibt so unter Hundebesitzern so ein Ding, dass ich immer Hundebesitzer anspreche, weil ich denke, bevor die Hunde sich beißen, musst du erstmal müssen die Hunde sehen, dass die Herrchen befreundet sind. Oder die Frauchen. Erstmal reden, weil mein Hund ist ja auch manchmal, Juri ist manchmal ein bisschen zickig. Und dann rede ich mit der Frau und sie ist aber schon so komisch kurz angebunden und ich erzähle dann meine alte Geschichte, dass ich auch schon mal einen Münsterländer hatte und sie so, ja schön. Und ich gehe dann so weiter und dann kommt eine andere Frau aus dem Wald und auf einmal aus dem Nichts um 7 Uhr, also ganz früh am Morgen jedenfalls, ich weiß nicht wie früh, schreien die beiden sich an und die eine zur anderen, ja, sie hier mit ihrem Hund und sie, und dann sagt die auf einmal die eine zur anderen, du Fotze. Und die waren bestimmt 60, sorry, wenn ich das jetzt direkt so sage.
Hä?
Und ich so, what? Auch, und dachte, und die andere dann, du Hexe, du Blöde.
Aber was ist denn da passiert? Was war das für eine Vorgeschichte? Weißt du irgendwas?
Es ist eine ganz lange Feindschaft zwischen den beiden und die wohnt bei mir in der Nachbarschaft.
Nein.
Und jetzt kommt's. Ich habe die eine, die das F-Wort gesagt hat, Entschuldigung, ihr könnt es auch, vielleicht wurde es auch gerade gepiept, weil das...
Nein, in der heutigen Zeit, die Leute schon. Haben die Kinder mal kurz die Ohren zugehalten.
Und dann hat die andere Hexe gesagt und dann hat die Hexe genannt wurde, wirklich so gelacht wie in einer Bibi Blocksberg-Kassette. Und das waren wirklich absurdeste Sachen, die mir... Also das sind so zwei absurde Geschichten, die beide wahr sind und... Die Frau, mit die dann das F-Wort gesagt hat, die habe ich dann auf der Straße heute Morgen schon wieder gesehen, bin aber nicht zu ihr hin. Sie hat mich ganz freundlich gegrüßt, aber das ist muss eine ganz alte, die sind beide um die 60, die
und
Frauen.
Und jetzt pass auf, ich glaube, die grüßt dich extra freundlich, um so in der Nachbarschaft Allianzen zu schmieden.
Absolut.
Damit die grüßt dich freundlich und die andere grüßt dich auch freundlich, damit die Nachbarschaft entscheidet sich dann für eine der beiden. Da würde ich ganz doll aufpassen, also pass echt auf, mit wem du dich da anfreundest.
Das geht jetzt langsam bei mir in der Nachbarschaft los, dass ich mir das hier so alles angucke, wer mit wem und wo die Feindschaften sind. Das waren einfach nur zwei Komma, ohne große also das ist das Leben gerade, was mich so umgibt. Mit Menschen in der Bahn reden, Streitereien im Wald.
Ich bin auch bald bei dir. Ich bin wirklich in der Runterfahrphase, ich komme nicht umhin, weil ich muss leider ein paar noch aus dem Berufs ausklingende Sachen erzählen. Weil ich wirklich runterfahre und bei mir ist es immer so, dass wenn dieser, deswegen erzähle ich das auch direkt zu Beginn der Sendung, wenn dieser Moment gekommen ist im Jahr, der ist ja zweimal im Jahr, einmal vor Weihnachten, immer zusammen mit dem Weihnachtszirkus, da haben wir mal Zusammenschluss. Danach habe ich dann erstmal einen Monat Pause und es gibt auch keinen Podcast und gar nichts. Und jetzt ist das so stufenweise, weil der Podcast geht noch ein bisschen weiter und dann ist so richtig Pause. Das ist für mich wirklich wie so eine Maschine runterfahren und ich habe mich heute Morgen so gefreut. Ich bin sehr früh aufgewacht um 5.55 Uhr, weil kann ich vielleicht auch mal sagen, wir haben die Leute verarscht, wir haben gesagt, wir nehmen ein EM-Studio auf, das kultige ZDF-Magazin EM-Studio, kommt alles, wir machen jetzt wie Tommy Schmidt auch mit Fußball und so, aber nein, das stimmt natürlich nicht.
Aber Tommy Schmidt ist der, ich habe vor Jahren schon, ne, bevor der, als er angefangen hat mit Gemischtes-Hack, als er noch eigentlich selber auf dem Kassettenrekorder zu Hause Radiosendungen für sich selber
und ihr vorgespielt hat, um zu fragen, ob er schon gut genug ist für Spotify.
Ja, habe ich schon gewusst, der Mann gehört in den Sport.
Ja.
Das ganz ehrlich. Auch vom Look her. Und ich sag dir, Tommy Schmidt wird irgendwann das aktuelle Sportstudio moderieren.
Mindestens. Ja. Wenn nicht sogar das aktuelle Sportstudio besitzen. Das ist auch, also warum denn nicht?
Eines Tages wird's vielleicht ich finde, das ist ein Typ, der gehört in den Sport. Der kann auch mit diesen ganzen Fußballern. Der ist auch mit Mats Hummels schon mal im Swingerclub in Spanien gewesen. Also weißt du, der macht die krassesten.
Das
ist
ernsthaft.
Ich glaube, dass der ist so intern schon drin in der Fußballwelt. Ja. Der war mit Uli Hoeneß ein Weizenbier trinken. Im Käferzelt.
Perfekt für den Sportjournalismus. Nicht zu weit weg vom Berichterstattungsgegenstand. Immer schön nah dran, dass man nicht genau weiß, wo fängt Journalismus an, wo hört PR auf und so. Nee, aber ey, wir haben den Leuten gesagt, wir haben eine EM-Sendung, aber es war in Wirklichkeit, lass dich überwachen. Wir machen ja immer diese einmal oder vielleicht manchmal auch zweimal
mehr. Diese fiese Sendung, wo ihr so Leute bloßstellt. Ne?
Genau, und das war wirklich wholesome. Ich soll dich auch schön grüßen von ganz vielen Leuten. Darf ich noch nicht verraten, wer, weil die alle Überraschungsstars sind. Kommt am 24.07. und dann war das gestern eine wirklich ganz rührende, krasse Sendung und eine Sache kann ich vielleicht verraten, so schon mal vorab. Wir haben ehrlich gesagt bin ich deswegen, habe ich angefangen Fernsehen zu machen. Wir haben gestern zum ersten Mal im Rahmen einer Fernsehsendung einen Helikopter gemietet. Und es ist ein Helikopter angekommen und wir waren natürlich alle, das war total das Highlight bei uns da in Bickendorf, landete ein Helikopter und zwar kein Rettungshelikopter, wie sonst, wenn mal wieder einer erschossen wurde. Alter, letztens haben sie bei uns vor der Studiotür wirklich um 19 Uhr am Donnerstag, als wir gerade die Leute rausgelassen haben, 40 Meter vom Studio entfernt, wurde einer erschossen.
Erschossen. Wirklich? Bei euch?
Ja, 40 in der Vitalisstraße ist unser Büro und in der Vitalisstraße Ecke Vogelsanger Straße. Bei uns 40 Meter und es war uns am Donnerstag um 19 Uhr, als wir gerade mit der Aufzeichnung fertig waren und die Leute rausgelassen haben. Aber Glück im Unglück, es war ein Verbrecher, der von einem Polizisten erschossen wurde.
Also wirklich?
Also kein Problem. Wer von Polizeikugeln getroffen wird, der ist sowieso immer auf eine Art schuldig. Eigentlich. Also das ist...
War das in den Medien oder
was? Das war ein bisschen in den Medien, also wie immer, wenn es war auch innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, wurden da innerhalb von kleinen Radius sehr viele Leute bei uns angeschossen in Ehrenfeld. Und es war ein Räuber, der wohl versucht hat, eine Frau auszurauben. Die hat sich dann gewehrt, ziemlich mutig, ist zu einem Taxifahrer gerannt und hat dann da irgendwie dem Taxifahrer Bescheid gesagt und der hat die Polizei gerufen. Und dieser Räuber war wohl mit einem Messer bewaffnet und hat dann versucht, ins Taxi hineinzugehen. Und da kam es dann zu so einer Art unübersichtlicher Situation. Und mit dem Messer in der Hand ist immer ganz schlechte Idee. Da haben die Polizisten wohl direkt die Waffe gezogen und dann gab es wohl 1 oder 2 Schüsse, die den Mann auch wohl getroffen haben. Das war so kurz, ist jetzt schon ein bisschen her, aber auf jeden Fall eine wilde Gegend. Das ist normalerweise das, was bei uns passiert, aber es landet ein Helikopter und total süß irgendwie. Alle standen am Fenster, obwohl es ja nur ein Helikopter ist, also es ist jetzt nichts groß Besonderes, aber Helikopterlandung und Start ist sowas, das ist irgendwie, das fasziniert einen das ganze Leben durch. Man denkt immer, Alter, da vorne landet der, nee, der landet. Also man weiß ja, das ist ja nichts, ist ja kein Raumschiff, aber man findet es irgendwie krass.
Ich traue den Dingern nicht. Ich bin einmal nur im Helikopter mitgeflogen. Wer alles an Prominenten oder generell, wie viele Helikopterabstürze man so notiert, finde ich, also die ganze Zeit, das ist irgendwie...
Ja, ist das wirklich so? Also ich kriege eher so Flugzeugabstürze. Jetzt doch einer der Mann, das erste irgendwie ein Foto auf dem Mond gemacht hat, gerade abgestürzt im Westen der USA beim Versuch, ein Looping zu machen, hat er sich irgendwie falsch eingeschätzt. War aber auch schon weit über 90, aber Helikopterabstürze...
Der iranische Anführer auch am Flughafen.
Ach so, stimmt. Oh, ja. Ne? Der iranische Präsident und der Außenminister. Ja, stimmt. Aber das war nicht der Helikopter.
Anführer.
Der war nicht der Helikopter schuld, sondern der Berg.
Und Kobe Bryant auch gestorben durch einen Flugzeugabsturz.
Auch recht. Oh Gott, auch, stimmt.
Ja, auch ganz schlimme Geschichte.
Und Anna-Maria Zimmermann, die Schlagersängerin, weißt du das
auch?
Noch? Ja.
Ja, ja.
Die ist aber, hat überlebt, aber ganz schwer verletzt wohl.
Oh, ich trau den Dingern nicht, ey, ganz
das
ehrlich.
War auch ehrlich gesagt ein relativ großer Nervenkitzel, aber der Pilot hieß Holger, da wussten wir direkt,
da kann nichts passieren. Holger von Werner, der Holgi oder was?
Nein, der Holger heißt, der hat, also bei dem ist es...
Der hat die Sachen im Griff, meinst du?
In sicheren Händen. Es war auf jeden Fall ein großes Ereignis und dann als der landete, hat es total, weil er auf so einer Brache landete, hat es total gestaubt, das haben wir gar nicht mit einkalkuliert. Das hat wie so, das war, sah aus wie so ein Black Hawk landen bei Osama Bin Laden im Garten. Das war voll... Naja, dafür macht man es auf jeden Fall. Es ging noch sehr lange gestern abends. Ich habe sehr viele nette Leute noch, von denen ich muss ich gleich in der Pause grüßen von ganz vielen. Darf ich noch nicht verraten. Also wirklich nette Leute, die du auch alle gut kennst, waren schon mit dabei.
ADFC-Hubschrauber ist hier neulich auch gelandet, wollte ich noch ganz kurz sagen. Ne?
Und
dann, ich find's so geil, man bleibt einfach stehen und guckt dann so einfach mal. Nicht, weil man sehen will, sondern weil man einfach gucken will, was so los ist.
Ich wollte dir einfach die großen 5 rüberschicken, hat mir Alex geschickt. Alexander Jakusch, liebe Grüße. Idee für die großen 5, die großen 5 Dinge, die in jedem Alter gehen. Und er kam da drauf, weil die waren kürzlich am Neckar und haben am Hochwasser geguckt. Das ist auch so eine Sache, wo man einfach, egal welches Alter.
Ja. Das habe ich auch gelesen.
Ich fahr jetzt zum Neckar, ich guck mal, Wasser ist hoch, guck ich mir mal an. Hubschrauber. Kann man in jedem Alter. Ist eigentlich eine schöne Kategorie, könnten wir machen, aber haben wir jetzt auch ehrlich gesagt schon fast abgefrühstückt.
Grillen kann man auch in jedem Alter, oder?
Was?
Obwohl als Grillen.
Ach so, ich hatte letztens so eine Runde Backflash, weil ich wieder mal meine Altersbeschäftigung ist, mit dem E-Scooter oder E-Roller durch die Gegend fahren, durch Wohngebiete fahren und so ein bisschen die Welt einatmen mit Musik im Ohr und so. Hab wieder ganz schlimm nach dem Hamburger Schule Ding. Das Hörspiel ist übrigens jetzt weg bei Spotify. Also braucht ihr nicht mehr suchen. Das gibt's nirgendwo mehr. Habe ich Blumenfeld.
Ist vorbei. Stimmt. Eine Woche.
Ich bin wieder auf Blumenfeld hängen geblieben. Richtig lange, richtig dick. Und hab da viel Blumenfeld gehört. Und bin dann durch ein Wohngebiet gefahren. Und da ist mir dieser Geruch in die Nase gekommen. Von Grillanzünder und von, von Briketts. Und da habe ich schon gedacht, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und dann ist mir im nächsten Schritt eingefallen, dass ich durch diese ganze Vogue-Bewegung, das ganze Wissen, was in meinem Kopf jetzt drin ist, ich gar nicht mehr meine alten Essgewohnheiten so richtig sorglos genießen kann wie früher. Nicht mal Süßigkeiten machen mir mehr Spaß.
Machen dir, aber das hat auch nicht nur was damit zu tun, dass du ein anderes Bewusstsein hast, sondern das sehe ich auch bei älteren Leuten, die einfach genug haben von dieser Masse an Sachen, die man sich reinstopft. Das hängt auch mit dem Alter zusammen, dass du anfängst, nicht mehr so blind. Also denk, du merkst einfach, wenn du 3 Tüten Haribo abends isst, dass du am nächsten Tag echt derbe Verstopfung hast oder so.
Na,
was
ich meine.
Ja, aber generell all so eine Sachen und dass du irgendwann auch merkst, dass das alles zu viel ist, dass es eigentlich nur süß ist und du kennst das alles noch und auf einmal freust du dich, so wie ich heute Morgen, einfach nur an einer guten Scheibe Brot mit Butter und machst ein bisschen Salz drauf und denkst, Alter, das ist ein geiles Brot. Du reduzierst in vielen Sachen. Ich glaube, das ist ein ganz menschlicher Prozess.
Ich kann nicht mehr die gleichen Mengen an Junkfood essen wie früher. Ich wusste bei jedem, allem, was ich gerne mochte, wusste ich, wie viel ich davon essen kann, bis mir schlecht wird. Ich habe mir letztens wieder die guten Gelee-Bananen geholt von Ja, also immer die günstigen, ganz lecker.
Mit Schoko überzogen.
Ja. Genau, aber
guck mal, wird mir jetzt auch schlecht, wenn ich nur dran denke.
Ich wusste genau, ich kann davon eine Packung essen, ja, immer, und da habe ich nicht mal eine halbe geschafft, obwohl ich echt mich angestreckt habe.
Du warst doch immer so gut da drin.
Ja, es ist vielleicht Ozempic oder sowas, weiß ich, ohne dass ich, also das ist quasi, ist der Trend in Berlin gerade, hast du mitbekommen? Viele Stars, viele Leute im Instagram-Game werden auf einmal radikal schlank, weil sie jetzt auch aus Amerika die ersten Kontakte Ozempic, diese Abnehmspritzen. Ozempic.
Das dann immer, ja, und das sieht wirklich, ich habe das gesehen bei Sharon Osbourne, der Frau von Alter, die sieht einfach dann todkrank aus. Und ich weiß auch nicht genau, wir reden so viel über Body Positivity und dann wird da so ganz kurz mal so eine neue Spritze erfunden, damit die Leute wirklich schlagartig abnehmen können. Und das ist auch so ein, ich finde das auch ein sehr verlogenes Thema, ne? Also diese ganze Abnehmen und diese ganze, man redet da, dann gibt es wieder einen Awareness-Moment, wo dann auch hier wieder Leute sagen, ey, und dann wird in die Kamera geguckt und die nächste und dann scrollt so ein Wheel weiter und dann ist da irgendwie genau so ein Gesicht und du denkst, warte mal, das war doch, oh nee, ach du Scheiße, wer ist das denn, was ist denn mit dem Person? Robbie Williams zum Beispiel sieht auch
Alter,
mega.
Alter, der sieht der, aus, Mann.
Ja, der sieht aber nicht gut aus oder irgendwas und für wen machen die das? Wollen die noch, ich frag ja den, es macht ja weder, ist es gesund, noch wollen die noch fuckable? Ist es für Robbie Williams jetzt wichtig, dass noch Menschen auf ihn masturbieren? Weißt du, was ich meine? Das ist,
ja.
Ja, aber also, was ist der Grund dahinter?
Ja, oder ehrlich mal, wie sehr kannst du quasi dich selbst, dein Selbstbild verschieben, dass du vorm Spiegel stehst und denkst, ich brauche jetzt das, und dann musst du dich ja an dein Äußeres auch gewöhnen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt könnte psychisch. Du gehst dann ja vor den Spiegel und siehst komplett anders aus. Also selbst, ich weiß nicht.
Ja, das ist es halt so, ne? Und das ist dann aber auch so. Das gilt dann auch schon wieder als Selbstoptimierung, wenn du das machst. Und dass Leute, wenn du was dagegen sagst, dann bist du gegen Selbstoptimierung. Ey, na und wenn die Person einfach mal Lust hat, jetzt dünn zu sein, dann nimmt sie halt die Spritze. Und du, Olli Schulz und Jan Böhmermann, was wollt ihr denn eigentlich euch darüber jetzt stellen? Wenn Leute einfach an sich, das wird ja alles so verkauft, weißt du, was ich meine? Es wird ja einem das suggeriert, dass du, wenn du das kritisierst, eigentlich der Fehler bist.
Ja, genau. Und das finde ich falsch, weil die Leute, die das so sehen, die nicht kalkulieren eben nicht mit einem ihre gedankliche Rechnung, dass sie natürlich als Influencerin, als Influencer, als Leute mit Reichweite auch sowas wie eine, ja, so eine Vorbildfunktion würde ich jetzt nicht sagen, aber die leben Dinge vor, die erstmal für viele Leute unerschwinglich sind. Erstmal ist es schweineteuer, es ist super gefährlich und den Prozess des Alterns kannst du damit natürlich trotzdem nicht aufhalten. Also du versuchst irgendwas zu verändern oder zu beenden, was sich nicht beenden lässt. Man endet irgendwann, man wird alt, man stirbt irgendwann und diese ganzen
Genauso ist es aber auch auf der anderen Seite mit Essstörungen. Empörung. Ich bin absolut dafür, Menschen, die Übergewicht haben, nicht zu schämen und nicht an die und darüber sich lustig zu machen. Das ist absolut selbstverständlich, dass wir da irgendwie uns, dass es da mehr Bewusstsein gibt, dass sowas nicht passiert. Andererseits muss man auch sagen, dass man ja auch, wenn man das kritisiert, wenn es sowas ist, dass man sich Sorgen um Menschen macht, weil das auch alles auch gesundheitlich auf die aufschlägt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das und da immer den richtigen Ton zu finden bei solchen Sachen, das finde ich halt auch witzig. Wichtig, ne? Und mir fällt eine Sache, eine kleine Geschichte gerade noch ein. Ich war schon wieder länger her, da war ich an der Grenze zu Polen, da in Brandenburg, in so einer kleinen Dorftanke. Und da war ich war da ein paar Tage, weil ich weggefahren bin. Ist schon ein bisschen länger her jetzt. Und dann war da jeden Tag diese sehr, sehr kleine Person. Also eine wirklich Frau, die übermäßig, also die sehr klein war und die in einer Tanke gearbeitet. Mhm. Und irgendwann war ich dann wieder da, weil ich da immer mir abends kippen oder irgendwas geholt habe. Und dann war da so ein Typ, der da wohl auf dem Dorf auch wohnt. Und der stand neben der Frau, hat eine Bockwurst gegessen und sagt zu ihr, als er rausgeht, hier, und du isst mal ein Leberwurstbrot mehr, dann wirst du vielleicht auch mal ein bisschen größer. Und geht so raus. Mhm. Und ich sehe so, wie sie so lacht und sagt so, ach, hör auf, du. Und wie ihr aber das auch weh tut. Mhm. Weil die wahrscheinlich die ganze Zeit schon in ihrem Leben so eine Witze hören muss. So eine Sprüche, isst mal ein Brot. Und der Typ, so ein Typ, älter als ich, wirft ihr das so beim Rausgehen an den Kopf und denkt, das ist so flapsig, witzig, ihr das so zu sagen. Und ich sehe, wie sie so ein Lächeln aufsieht und sagt, ach, hör auf damit. Und dann aber sehe ich auch, dass sie sich das echt antrainiert hat, weil die sich wahrscheinlich seit Jahren diese dummen Sprüche anhören muss. Und das sind so Sachen, wo es mir dann auf einmal voll weh tut, weil ich wahrscheinlich auch nie besser war früher. Wo ich auch merke, ich war genauso jemand, der auf sowas aus Unsicherheit oder so einen Witz gemacht hätte und so. Und auf einmal merkst du das. Das ist genauso wie, dass du nicht mehr 10 Haribo. Auf einmal wirst du so ein Bewusstseinstyp. Und das und dann sagen andere Leute, der hat den Biss verloren von früher. Der macht nicht mehr diese edgy Witze. Aber dann will man diese edgy Witze, weil du ein anderes Bewusstsein kriegst. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Aber du weißt es.
Ja, ich nehme den Faden direkt auf, weil macht nicht mehr diese edgy Witze. Ich bin jetzt, weil ich jetzt ein bisschen runterfahre, ein bisschen milder, ne, ganz, ganz mild jetzt gerade, also heute zumindest. Es kann morgen auch schon wieder anders sein. Aber es ist immer so, ich falle nicht irgendwie so bei dir nach Natur in so ein Tourloch, sondern ich habe dann eher so eine tagelanges dumpfes Rauschen. Dass ich erstmal denke, kann nicht mehr ins Büro erstmal. Also nicht, dass ich nicht gerne ins Büro gehe, aber es ist schon ganz geil, auch mal dann Urlaub zu haben oder ein bisschen frei zu haben. Und dann habe ich mir vor allen Dingen Gedanken darüber gemacht, wieder mal, wie immer in solchen Phasen, was machst du eigentlich so in 20 Jahren? Also was ist so dein Weg? Wirst du irgendwann dich so super festbeißen in irgendwelchen politischen Thesen und versuchen, die Welt am Ende mit Gewalt zu verändern? Weil du, ne, also ich finde, irgendwann merkt man so, okay, du gehst jung da rein und denkst so, okay, du kannst bestimmt einiges bewegen, man kann auch einiges bewegen und es echt kostet wahnsinnig viel Kraft. Und dann merkst du aber irgendwann, ja, aber die Welt ist im Grunde genommen so richtig viel verändert hat sie sich nicht. Also zwar sind dann ein paar Typen mal weg oder ein paar weirde Sachen verändern sich vielleicht zum Besseren, aber es kommen andere schlechte Dinge nach und es wird irgendwie, die weirden Typen, die wachsen auch leider nach, die dann irgendwie die Sand im Getriebe sind und irgendwie schlecht sind für die Welt. Sodass du dann irgendwann denkst, soll ich das jetzt ewig so weitermachen? Ist das jetzt mein Leben? Dass ich da mich irgendwie wie so ein Hamster immer so dagegen anrenne und versuche, das irgendwie zu bewegen? Und dann ist mir aufgefallen, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt. Also man muss ja weder in die persönliche Verbitterung abgleiten und dann in seinem Haus sitzen auf einem Haufen Geld und denken, ich habe meine Schäfchen im Trockenen finanziell und ich kritisiere jetzt alle, die kommen und halte mich für das große Genie. Man muss auch nicht Agitation betreiben bis hoch in die 90er, um irgendwie nochmal zu versuchen, sondern man kann ja zum Beispiel auch ein ganz anderes Feld sich erschließen. Ein ganz was völlig Neues, also was ganz anderes vielleicht sogar machen, ist mir dann aufgefallen. Und jetzt habe ich angefangen, über so Dinge nachzudenken, was man so machen könnte, so ganz andere. Hast du so einen Plan B, also was völlig anderes als alles, was mit Medien und Bühne zu tun hat? Also irgendwas, von dem du sagen würdest, das würde mir langfristig Befriedigung verschaffen und das, da müsste ich auch nichts anderes mehr machen.
Ja, tatsächlich was ganz Einfaches, Jan. Ich würde tatsächlich irgendwie, wenn ich aufhöre mit Öffentlichkeit Arbeit, also Musik würde ich, glaube ich, immer gerne machen. Aber wenn es nur noch Musik ist und ich noch nebenbei genug Zeit habe, Kinder groß genug sind oder Kinder können auch mitmachen, würde ich echt mir so eine Tierfarm organisieren. Würde ich auch so Hunde aufnehmen aus und würde wahrscheinlich da echt verwahrlosen mit 500 Hunden aus Rumänien, Bulgarien, Straßenhunden.
Also wirklich? Sagen,
ey Leute, das wäre eine Sache, die ich mir wirklich vorstellen könnte. Ich habe kein Interesse mehr jetzt nochmal in was weiß ich, Physik oder irgendwo in so einem Thema nochmal eine Umschulung zu machen. Oder was ich mir vorstellen könnte, wäre irgendwie so einen Laden aufzumachen. Einen geilen, so einen guten Burgerladen, wo man auch Schallplatten kaufen kann. Und der Laden soll wahrscheinlich nach 3 Jahren pleite gehen, weil ich einfach nur einen Traum, wenn ich noch so ein bisschen Geld über habe am Ende. Ja, ne? Und, das, ja. Und dann, da würde ich wahrscheinlich denken, geil, da ist ein Laden offen, weißt du was, ich mache Eis, ich mach so geile vegane Burger und Vinyl.
Und man kann seinen Hund auch noch
abgeben, alle, und dann würden so 2 Jahre vielleicht Leute kommen, lass mal da hingehen. Olli Schulz hat einen Laden aufgemacht und irgendwann wäre das dann auch vorbei. Am Anfang würden vielleicht noch ein paar Akustik-Sets gespielt werden. Man ist ja inzwischen so weit, dass man so weiß, wie alles wird dann auch, wie das Schicksal es dann mit einem meint.
Man hat diese Versuche bei anderen Leuten schon mitbekommen. Man weiß, wie das richtig. Am Anfang ist und wie das nach 3 Wochen dann in solchen Läden aussieht.
Ein ganz alter Kollege von mir hat in den 90ern mit einem anderen Kollegen einen Laden aufgemacht. Er war Sprayer und der andere war Alkoholiker. Und der Laden hieß... Und der Laden hieß Wein und Design. Es ist kein Witz. Und die Idee war, dass du reingehst. Ich war nur 2, 3 Mal. Ich
war ein Sprayer und der andere war Alkoholiker.
Wein und Design. Na, der war kein Alkoholiker, sondern kannte sich wohl gut mit Rotwein aus. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, dass alle, die sich gut mit Rotwein auskennen, Alkoholiker sind. Ja. Sorry, mal ganz, ihr müsst so viel Rotwein trinken, ihr seid Alkoholiker. Und dann hat er halt, das Ding war, die Leute kommen rein und lassen sich von ihm was Sprayer-mäßiges entwerfen, zum Beispiel für die Garage oder für zu Hause oder fürs Kinderzimmer. Und er malt mit denen, während die eine Weinverköstigung machen.
Was ist denn das für ein Konzept, Alter?
Das haben die gehabt und ich war nur 2, 3 Mal da und am Ende saß noch die Kollegen da und haben abends derbe den Wein leer gesoffen mit denen, glaube ich. Also so, glaube ich, war schon sehr lange her. Ich möchte jetzt auch nicht mich nur, ich finde so eine träumerischen Sachen eigentlich geil und ich finde es auch schade, dass es so Läden nicht mehr gibt oder so. Ich bin auch irgendwie, mein Alter, also meiner Schule, in der ich war, da war ja Herr Kaczmarek, der hat dann Ingos Plattenkiste gemacht. Der hat dann aufgehört, an der Gesamtschule Stelling zu unterrichten und hat gesagt, ich bin kein Lehrer mehr, ich mache jetzt einen Plattenladen auf. Der Laden lief auch 20 Jahre und ist dann irgendwann geschlossen worden. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, aber wenn man so einen Traum hat oder andere Welten in der hohen Luft, das war direkt da um die Ecke, ein Laden nur für Science-Fiction-Artikel. Und ich glaube, das waren immer Läden, die ich frequentiert, die ich gerne besucht habe und sowas würde ich, glaube ich, dann gerne machen. Ich würde ungern was machen, was nochmal mit jetzt will er noch mal ins Fernsehen. Also ich würde, also ja. Es geht ja auch um, ja.
Genau, also
ja.
Was völlig anderes. Und ich habe nämlich überlegt, weiß nicht, ob ich das schon mal öffentlich ausgesprochen habe, aber ich könnte mir vorstellen, also alles, was ich gerne mache, vereint sich, minus Öffentlichkeit, ich würde wahnsinnig gerne bei irgendeinem Geheimdienst anfangen zu arbeiten.
Ach, ja, das würde ich dir auch zutrauen. Ich frage mich, ob du es nicht auch schon machst.
Ach so, nee.
Nee, das Für ist... Warum nicht? Ey, ja. Weißt du was?
Ja.
Ich kenne Leute, die für Mossad arbeiten.
Hör doch auf.
Doch.
Ja, und die erzählen dir das dann, oder was? Was ist das jetzt für einen israelischen Geheimdienst arbeiten? Die kennst du.
Ja.
Das sind so, was sind das für Geschichten, Alter? Ich komme mir vor wie hier, wie beim Frühstücksradio.
Ich komme heute echt viel zu, und diese ganzen Geschichten, die ich
so erzähle. Ich kenne jemanden.
Aber ich habe nur Bock auf so ein bisschen.
Olli Schulz oder was, Alter? Ey, ja, Olli, aber sag das niemandem weiter mit dem Podcast, ne?
Weißt du, wer sich darüber denn immer aufregt? Ja? Deine Fans, diese Pedanten, die du dir ja über die Jahre, weil du so ein Aufklärer geworden
Meine
hast,
Fans,
hast du dir so einen
Alter.
Pulk an unangenehmen, also nicht alle, wir haben ja auch Leute, die mögen uns beide, aber du hast so einen Pulk an so Leuten, die dann immer so, das ist genauso wie der Jan das sagt. Der Jan hat da also so die Sachen, wenn ich, also, und die regen sich nicht mehr auf, wenn ich so halb gar oder wenn ich was auch offen lasse oder so. Weil die wollen hier nur Fakten haben. Ja. Deswegen, was ich glaube, was du machen könntest, wäre die Knopf-Hoff-Show. Das wäre nochmal eine Sache.
Ja, da hätte ich zu sehr Angst vor irgendwelchen Explosionen. Das sind immer die schwachen Momente in irgendwelchen Fernsehaufzeichnungen, wo entweder komische Tiere kommen, die ich anfassen muss, oder wo es knallt, da habe ich immer zu viel Angst vor. Und meine größte Angst ist Strom. Ich weiß gar nicht, wie Joko und Klaas das all die Jahre gemacht haben mit irgendwelchen komischen Stromspielen.
Ja, das habe ich
Ich hasse Strom, Alter. Seit ich einmal in der Kette einen Elektrozaun angefasst habe, in Ibbenbüren, liebe Grüße an alle, die dabei waren.
Ich habe mal gegen einen gepisst, kein Witz.
Wir haben als Kinder haben wir in Ibbenbüren, waren an Ostern immer mit ganz vielen, und dann sind die Kinder mal rumgelaufen in Ibbenbüren durch den Wald und so, und da war ein Stromzaun, wir wollten wissen, ob da Strom drauf ist, und dann haben wir, keine Ahnung, 6 Kinder, und die kleinste, ich weiß noch genau, wie die alle hießen, und ich weiß auch genau, wo ich war, nämlich am Ende dieser Kette. Wir haben eine Kette gemacht, und die kleinste hat vorne angefasst, und die kleinste hat natürlich ordentlich einen reingekriegt, also richtig doll weh getan, und ich habe hinten nur ein bisschen was gemerkt. Aber seitdem habe ich voll Schiss vor Strom, Alter.
Ich hasse auch Schiss Strom. Vor Strom. Das ist auch immer die größte Angst. Ich finde auch immer dieses Föhn in der Wanne oder so in der Nähe. Immer, da habe ich auch immer noch so einen Blick drauf, dass genau. kein Gerät in
und
der Nähe ist.
Und wie sieht's aus mit Netz, also selbst so ein USB-Kabel oder sowas, selbst ja, ja. Mit einem Akku-Pack kommt mir nicht in die Nähe von der Badewanne. Habe ich, ist mit, weil ich nicht weiß.
Absolut nicht.
Wirklich nee, nicht, nee, bei dir auch nicht.
Da habe ich auch total einen Schiss vor. Bin ich auch
voller Was wolltest Schiss du gerade erzählen? Du wolltest eine Stromgeschichte erzählen.
Habe ich dir nee, will ich jetzt nicht. So spannend ist es nicht mehr. Das ist schon so lange
ich
nicht
mehr. Ich weiß auch nicht, wie Strom funktioniert. Ich habe das, weiß auch nicht, was Ampere und was Watt ist, obwohl ich eigentlich ein Typ bin, der jetzt, oh warte mal, ich muss es kurz einmal einspielen, weil viele Leute sich das gewünscht haben und ich möchte einfach auch mal kurz noch die Werbung eben machen hier. Wenn du dir ein Auto kaufst, 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 kauf dir ein Elektroauto, kauf dir ein Elektroauto, kauf dir ein Elektroauto, kauf dir ein Elektroauto. Ja, wenn ihr euch ein Auto kauft, also ganz wichtig, das ist wie bei der Programmiersprache, wenn man sich ein Auto kauft, das Konzept individuelle Mobilität und Automobilität ist natürlich ein Auslaufmodell, aber wenn man sich jetzt ein Auto kauft, meine Empfehlung, Elektroauto.
Einfach. Oder macht so wie ich, wartet nochmal 2 Jahre, weil dann sind die noch besser. Guckt euch dann nochmal auf den Markt um und entscheidet euch dann nochmal 2 Jahre zu warten, weil das ist das Problem bei Elektroautos. Es wird ja immer noch, die guten Autos kommen ja erst immer noch. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre so dauern. Trotzdem,
ich glaube, Elektroauto ist die Zukunft.
Kann ich nicht
unterstützen. Ich weiß schon, dass es sehr viele gute Autos gibt. Ich will keinen Tesla empfehlen, einfach weil ich den Typen allein nicht mag. Ich mag, das ist mir zu riskant. Ich habe Schiss bei Tesla immer.
Du fandst den mal so gut.
Ich fand den mal so gut, bis ich rausgefunden habe, dass es einfach ein verrückter Rechtsextremer ist. Einfach der Zauberer von Oz. Je näher du rankommst, je mehr du weißt, desto kleiner wird er.
Na, ob der jetzt ein Rechtsextremer ist,
ja, weiß ich nicht. Ja, ist absolut ein Rechtsextremer. Wer quasi die so tut, als würde er die AfD nicht kennen und promotet, was die AfD sagt, die AfD fucking retweetet mit seiner Reichweite. Natürlich ist das ein Rechtsextremer. Bist du bescheuert? Na klar.
Wäre ich mir nicht so ganz sicher, aber es ein Rechtsextremer ist.
Verrückt
ist
er auf jeden Fall. Ja. Und bei Tesla denke ich immer, bei denen kann es entweder voll nach oben gehen oder innerhalb von 3 Wochen ist alles platt. Es gibt gar nichts mehr. Weißt du, wie man so Läden, auch so Kettenversuche, gab es ja auch mal so Systemgastronomie, wo man dann so 3 Läden in der Stadt hatte und auf einmal waren die weg. Man hat sich gerade so dran gewöhnt und dachte so, geiles Konzept und dann waren die wieder platt. Ist mir öfter schon bei Unternehmen passiert. Das denke ich bei Tesla
immer. Das nervt mich auch.
Ja.
Liebe Leute, wir machen ein bisschen Musik auf die Fidi und Bumsi-Liste.
Du willst aber noch nicht über Elektroautos reden. Du bist ein bisschen Verbrennertyp. Nee, du willst einfach, ich habe das Gefühl.
Wir können danach gleich nochmal reden. Ich würde mir gerne mal einen Kaffee machen. Ich bin so ein bisschen, ich merke gerade, dass ich noch keinen Kaffee getrunken habe. Ja, und das würde mir, glaube ich, das würde mir und der Sendung gut tun.
Ich habe übrigens die Tasse, die du mir, die Freddie Mercury-Tasse, liebe Grüße, wer auch immer uns die geschenkt hat.
Der hat mir nochmal geschrieben. Endlich ist die Tasse angekommen.
Vielen, vielen Dank. Und ich fand die Tasse so toll, dass ich mir aus dieser Serie gleich noch 3 weitere geholt habe.
Welche hast du dir noch geholt?
Ich habe mir noch Prince geholt, David Bowie, Audrey Hepburn und ich glaube Frida Kahlo oder so. Einfach so
was. Ja, ich habe noch die Lemmy-Tasse bekommen, die wirklich jeden Morgen hier wirklich mein
und es, man meine, trinkt auch gerne draus. Also das ist nicht nur, dass
ich finde auch, es ist eine schöne Form.
Ja, und weil das, der Rand ist oben so gewölbt, dass sich die Lippen da so rum schließen.
Ich habe mich trotzdem total geärgert, dass ich habe nämlich noch eine 2. Taste von Sebastian Kuhn für dich seit 5 oder 4 Jahren hier. Und zwar die Taste von unseren Comicfiguren gezeichneten. Die, aus der trinke ich auch immer. Das ist auch noch deine, aber es ist dann nochmal ein Grund, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich packe heute ein bisschen Musik auf die Liste. 20 Jahre ist es wirklich her. Da hatte Chilly Gonzalez seine erste Solo-Piano-Platte rausgebracht, die damals wirklich einschlug. Und wirklich ein Meilenstein ist in dieser Art von Musik. Er selber auch eine künstlerische Entwicklung nochmal gemacht hat. Inzwischen gibt es davon 3 Platten. Er alleine am Piano lief, glaube ich, in jedem Kaffeehaus, auch in New York oder sonst was, wo man das überall gehört hat, diese Platte. Dann ist sie ein bisschen in Vergessenheit geraten, beziehungsweise sie wurde overplayed. Jetzt habe ich sie heute Morgen nochmal gehört und Go Goal ist wirklich immer noch grandios. Die ganze Platte ist grandios. 20 Jahre Solo Piano von Chilly Gonzalez, der übrigens gerade eine sehr gute Aktion macht. Er versucht in Köln einfach die Richard-Wagner-Straße umzubenennen, eine Petition zu starten, die ich echt unterstützen würde, weil er ist das Gleiche und da kann man auf alle Fälle sagen, der war ein fucking Antisemit und er war ein großartiger Musiker bestimmt, weil ich kann mich auch nicht davon freimachen, dass
Richard Wagner
Musik,
nicht Chilly Gonzalez, ne?
Nein, Richard Wagners Musik, aber er hat auch ein ganz tolles Video dazu gemacht, Chilly Gonzalez, wo er das alles erklärt, könnt ihr im Internet finden und sein Aufruf ist es ganz logisch. Wer hat in Köln gewohnt? natürlich Tina Turner, viele lange. Jahre. Lange Jahre da gewohnt, ich glaube 8 Jahre oder so, dann noch länger sogar.
Unter anderem geht die Legende im großen Uni-Hochhaus, also an der Uni, am Landgericht und am Amtsgericht. Da ist ein großes Hochhaus, von dem Klaas immer sagt, sieht aus wie so ein ausgestreckter Mittelfinger. Und da soll angeblich Tina Turner eine riesige Panorama-View über Köln-Wohnung gehabt haben.
Ja, und weil ihr manchmal langweilig war, hat sie auch noch nebenbei bei Rewe gearbeitet, aber nur noch so 2 Tage die Woche. Ansonsten hat sie ein gutes Leben geführt, glaube ich, da. Und ich finde, einfach eine Tina-Turner-Straße in Köln, das würde der Stadt auf alle Fälle ein bisschen Glanz nehmen, weil wofür, da kann man ja noch so viel lustig machen, also in Köln gab es nie eine Musikszene wie die Hamburger Schule, da gab es die Willi Milovic-Szene in Köln. Und wenn jetzt aber die Tina-Turner-Straße kommt, dann würde das Köln richtig gut tun. Du musst das gar nicht dazu sagen.
Kannst du so nicht stehen lassen. Köln ist eine der kulturell prägendsten Städte Deutschlands. Ich sage als Nicht-Kölner, diese Stadt ist fucking 2000 Jahre alt, weil da hat man in Hamburg noch in die Löcher geschissen im Moor. Da war gar nichts los in Hamburg.
Da habt ihr schon von goldenen
Löffeln gegessen. Da waren wir hier in Köln schon kulturell.
Du vor allem.
Und als man in Hamburg angefangen hat, in die Löcher zu scheißen, ist in Bremen gerade erst die erste Kuh auf die Welt gekommen, die dann später die Bremer geboren hat. Nee, ich weiß. Aber Köln, ganz ehrlich, was allein Köln musikindustriemäßig, das war alles nicht in Berlin. Köln war mal quasi die Stadt neben der Hauptstadt. Die waren alle in Bonn und zum Party machen und für Kultur ist man nach Köln gekommen. So, mein Lieber, lass das mal, hör mal auf hier, Köln so schlecht zu reden, weil du da glaubst...
Ich mag Köln auch nicht schlecht, ich mag Köln total gerne.
Ja, die Kölner wissen das auch alle. Jetzt kommst du mit so einem Trostpflasterchen, weil du da in Berlin sitzt, in deiner Reichshauptstadt oder was. Was?
In Berlin
findet, These, pass auf, in Berlin findet nichts statt.
Ich wohne jetzt unter der Kuppel, wo ich jetzt hier.
Hör mir jetzt mal zu. In Berlin findet nichts statt, was über die Grenzen von Berlin hinaus kulturell irgendwie relevant ist für Deutschland. Das ist alles, wenn du in Berlin groß bist, bist du in
Antisemitismus.
Ja, okay.
Also das muss man ganz ehrlich sagen, also ganz ehrlich.
Kulturell meine ich jetzt im Sinne von Musik oder sowas.
Ich habe echt einen guten Stand-up von so einem amerikanischen Stand-up, eine richtig gute Nummer gehört. Und zwar, warum Kanye West in die Zukunft gucken konnte und immer alles wusste. Es gibt doch diese Dokumentation vor 20 Jahren, wo er irgendwie rumläuft und seinen Beats in Plattenfirmen vorstellt und keiner ist so begeistert. Mhm. Und er spielt diese Beats vor und alle so, ey Kanye, das kannst du nicht bringen. Und er so, wartet mal ab, in einem Jahr haben da alle Bock drauf. Mhm. 10 Jahre später kam er mit diesen Schuhen an, die so komisch geformt waren. Hat erst mit Nike, dann mit Adidas dieses Ding gemacht. Und alle meinten so, ey, den Schuh kannst du nicht bringen. Und er so, warte mal ab, in einem Jahr haben da alle Bock drauf. Vor 2 Jahren ist er irgendwie rumgelaufen und hat angefangen mit antisemitistischen Sprüchen. Und alle so, ey, kannst du nicht bringen. Und jetzt schau dir die Welt an, ey. Sie ist voller Antisemitismus. Naja, und das hat er so pointiert gebracht als Gag, dass ich das sehr ziemlich gut fand.
So, hast du noch einen Song?
Ja.
Ich habe auch noch was, ich kann jetzt schon noch versprechen, ich habe noch ein paar schönen Sounds.
Ich habe noch, genau. Ich würde jetzt, also wir haben Chili Gonzalez mit Gogol drauf und dann gibt es eine Jazzpianistin aus Dresden, Johanna Sommer. Ich weiß gar nicht, ob sie auf Deutsch eigentlich Sommer heißt. Ich habe einen englischen Bericht über sie gesehen. Sie improvisiert auf Klassiker, auf Schubert zum Beispiel. Ein Song von ihr heißt Schubert auf ihrer Platte. Wie heißt die Platte? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe es heute Morgen auch gehört. Im Anschluss an Chili Gonzalez, es passte stimmig irgendwie so schön. Ihr braucht auch mal ein bisschen Kultur. Sie hat 750 HörerInnen auf Spotify. Und es war wirklich heute Morgen das, was ich hören wollte. Schubert von Johanna Sommer oder Sommer, das muss ich nochmal herausfinden. Wahrscheinlich ist es auch nur ein Künstlername. Das packe ich noch auf die Liste. Außerdem habe ich noch einen nigerianischen Rapper, der letztes Jahr unter ominösen Umständen gestorben ist. Habe ich auch einen Bericht drüber gelesen. Mobat hieß der Mann. Wurde innerhalb, man weiß die Umstände nicht, und es ist nochmal 3 Monate nach seinem Tod ein Song rausgekommen mit einem anderen nigerianischen Sänger namens Chike. Und der Song heißt Ekwu und er macht so gute Laune, wenn ich den höre. Geht 2 Minuten und ist, glaube ich, so ein bisschen sein Vermächtnis, der Song. Und den müsst ihr mal hören. Ich finde ihn fantastisch. Der kommt auch noch auf die Liste. Und damit hätten wir 3 gute neue Songs für euch.
Ich nehme noch einen älteren Song auf die Feed-Im-Bundi-Playlist. Und zwar von Frank Ocean vom Album Channel Orange. Den Song Super Rich Kid zusammen mit Earl Sweatshirt. Habe ich irgendwie angefangen zu hören bei dieser Sylt-Geschichte. Dachte ich immer, das hat mir eine Kollegin zugeschickt. Und naja, stimmt denn da? Super Rich Kid, mega geil, passt super. Ist jetzt kein edgy Nischensong, sondern ein bekannter Hip-Hop-Song. Super Rich Kid. Mit lieben Grüßen auch an die Rechtsanwälte, der Sylter Ausländer-Rausrufer, die es geschafft haben, in kürzester Zeit dieses Video irgendwie aus dem Internet verschwinden zu lassen. Ich weiß gar nicht, ich finde das als ungerecht, dass Lichtenhagen Harald sein Leben lang mit der vollgepissten Jogginghose mit dem Hitlergruß abgelichtet wurde und das irgendwie auf Titelseite.
Ja, der ist aber auch tot inzwischen, Jan.
Naja, aber der war auch zu Lebzeiten überall und die super rich, auslandschlürfenden Kids mit ihrem Ausländer raus am Party machen an Pfingsten, das irgendwie so eine Sache von 2 Wochen ist und dann kommt die nächste ausländerfeindliche Gesellschaft.
Ach Jan, wenn das unser einziges Problem wird, dieses fucking Video, wirklich da nochmal jetzt raufzuhauen, wenn wir ganz andere Probleme haben, die wir nicht ansprechen.
Lass doch diese Idioten.
Ja genau, lass diese Idioten, warum wird der eine Idiot, weil er sozial quasi sozial niedergestellt.
Red doch mal über islamistischen Terror in Deutschland oder so eine Sache.
Ja, was kommst du denn damit jetzt, Alter?
Immer diese gleichen...
Lass mich doch mal kurz meine Gedanken zu Ende führen.
Was soll denn der Scheiß?
Gerade?
Nee, aber es ist immer
warum
so,
wird Lichtenhagen Harald sein Leben lang mit der zugepissten Jogginghose am Laden?
Lichtenhagen ist seit 10 Jahren tot, Dicker, und die Nummer wissen wir alle ganz klar, aber das waren Eingriffe, wo Menschen vietnamesische Leute gewohnt
und
haben, die da fast verbrannt werden.
Daneben hat einen Hitlergruß gemacht und wir haben auf Sylt eine Party-People, die völlig entkoppelt vom Rest der Gesellschaft, die auch Angst vor Antisemitismus haben, bedroht werden,
das war scheiße, haben wir aber auch alle mitbekommen.
Und die haben natürlich teure Anwälte und kommen aus edlen Wohnvierteln und das Ding ist einfach wieder weg und jetzt ist das wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben nach einer fucking Woche. So.
Okay, sind die 5 Neonazis, sind die Gefahr für Deutschland?
Sind natürlich
immer
es geht nicht,
an dem Pranger
es geht doch nicht
gestellt
um die fucking
werden
Gefahr,
sollen. Was willst du mir damit erzählen?
Es geht um die,
willst du das jetzt ewig, dass die 5 Leute keine Existenzberechtigung mehr haben? Was soll mit denen passieren? Wollen wir die Adressen rausfinden? Nee, dann willst du noch mit deinem Team noch mal hinfahren? Ja, dann mach das doch, dann arbeitet das doch noch mal auf. Wenn das unser einziges Problem ist, immer die alte gleiche Leier. Das ist das Problem von Linken, dass sie ganz viele Probleme nicht ansprechen und so eine Sachen wie Sylt ewig lange vor sich hinschieben, weil die zu feige sind, andere Probleme anzusprechen, die gerade hier passieren.
Willst du mich jetzt niederreden,
Alter,
oder willst du mal zuhören?
Aber ich will dir auch mal sagen, dass es immer das Gleiche ist.
Ja, das ist einfach ein Symbol für unsere Zeit, dass nach einer Woche keine Sau mehr darüber spricht, dass mit Rechtsanwälten, mit teuren Rechtsanwälten...
Alle haben drüber geredet.
Ja genau, für eine fucking Woche. Und Harald Jogginghose...
Okay, wie lange wollen wir über das Video jetzt noch reden und uns damit aufhalten?
Ich will nicht über das Video reden und nicht über die Leute reden. Ich will darüber reden, warum das einfach kein Thema mehr ist. Und die nächste ausländerfeindliche Angelegenheit wird wieder nach oben gespielt. Und noch eine Gruppe wird wieder bei Instagram. Und keine Sau redet darüber, wie normal das ist. Wie normal das ist. Lichtenhagen, Harald, war ein Jahrzehnt, noch 20 Jahre später, das Symbol dafür. Und das ist einfach wieder weg. Und wir wollen da nicht mehr drüber reden, weil es einfach so fucking normal geworden ist. Das ist das Problem.
Doch,
mir ist doch scheißegal, was für Leute das sind. Ist mir doch bumsegal, wer das ist. Das ist
aber
doch
du willst jetzt, dass das Video weiter gezeigt wird im Internet.
Ich will nicht, dass das Video weiter gezeigt wird.
Was willst du denn jetzt?
Ich möchte, dass wir darüber reden, warum das so normal ist, dass das nach einer Woche komplett vergessen ist und das nächste Ding
das
wiederkommt.
Das stimmt doch gar nicht,
natürlich
dass das
ist das wieder vergessen.
Ist.
Na klar.
Jan, wo ist das denn vergessen?
Seit einer Woche ist das...
Aber ich will mich nur nicht im Kreis bewegen. Ich will nicht immer die gleichen Sätze sagen. Die Anwälte von den Rich Kids auf Sylt.
Genau.
Die Anwälte von den Rich Menschen Kids auf Sylt wirklich gerade bedroht werden und sich kaum bewegen können. Mehr,
ja, und warum? Weil so ein Verhalten total normal ist. Und auch
das ist das Hauptproblem, was wir haben. Dass 5 Leute so eine Internet-Scheiße gesungen haben.
Das Hauptproblem ist, dass Leute denken, dass sowas funktioniert und sowas okay ist und sowas als Meme geht und nicht ausländerfeindlich ist. Dass das so normal ist, dass keiner mehr sieht, wie die Leute, die davon betroffen sind, bedroht werden. Dass alle sich darauf stürzen. Guck mal, hier wieder eine ausländerfeindliche, wieder eine Gruppe von Leuten und wieder eine Gruppe und nächste Woche wieder eine andere Gruppe. Es ist einfach fucking normal geworden. Das ist einfach normal. Und das ist das Problem.
Wenn die Verhältnismäßigkeiten da stimmen würden, ne, in diesen Berichten über die Sachen, die passieren generell an rassistischen Übergriffen gegen jüdische Menschen, die hier leben oder sonst was, das sind nicht diese 5 Typen auf Sylt.
Das sind nicht diese 5 Typen, aber die sind das Symptom
dafür. Natürlich ist das, und du hast auch recht, es gibt so viele Leute, die genau sowas selbstverständlich sehen. Trotzdem ist das nicht die größte Gefahr und trotzdem ist dieses Video auch nicht der Grund, warum man da jetzt ewig lange auf diese 5,
nein.
Ich glaube schon, dass die das bereuen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube schon, dass die das bereuen. Und ich glaube auch, und was will man denn? Hetzen die andere Leute auf? Rennen die mit Messern rum? Machen die irgendetwas?
Weißt du, was ich mir wirklich wünschen würde? Ich würde mir wünschen, dass das genauso ein zeitgeschichtliches Dokument wird, wie der fucking Harald mit seiner zugepissten Jogginghose in Lichtenhagen. Und zwar für unsere Zeit. Als Symptom dafür, wie wir damit umgehen mit dem Thema Ausländerfeindlichkeit,
okay,
Rassismus.
Das Video sollte sozusagen sinnbildlich dafür stehen.
Ich finde, das steht sinnbildlich dafür.
5 besoffene Typen sollten sinnbildlich für die jetzige
Zeit stehen. Das sind 50 besoffene Typen, die sich sozial deutlich abheben.
Ja, die sind auch alle Idioten. Das haben wir auch oft genug gesagt. Das sind Idioten.
Auch Lichtenhagen-Harald war ein Idiot.
Ne? Ich hatte den Namen hast du jetzt auch oft gesagt. Wir machen mal kurz Pause und sind gleich wieder da.
Bis gleich.
Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek, hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay? Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den eine Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er seine Eimer in ein Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau, Füße geblutet. Er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ich war der große Buhmann. Und ich habe noch Geldstrafe gekriegt.
Das gibt's nicht.
Ja, und ich bin heute wieder der große Boomer.
Nein, also
wenn deine
nicht.
Fans das schon wieder, nein, deine Fans nein, werden nein. jetzt wieder sagen, Olli Schulz hat überhaupt keine Ahnung.
Nein.
Ich weiß genau, wie das wieder.
Nein, pass
weißt
auf,
du
pass was? Auf.
Genau deswegen vermeide ich in letzter Zeit so eine Streitgespräche. Aber ich ab und zu muss es ja mal sein.
Ich glaube, wir haben einfach ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Was ich einfach nur, ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich es total ungerecht finde, dass der, ich sag mal, am Rande der Gesellschaft stehende Suffkopf Harald aus Lichtenhagen, 2-3 Jahrzehnte bis heute eigentlich, als das Bild des hässlichen Deutschen in der Welt herhalten muss. Dass sich dieses Bild, besonders in Bezug auf Rassismus und wie man mit Menschen umgeht, die vermeintlich aus Sicht einiger Rassisten nicht zu Deutschland gehören, das hat sich eben geändert. Und dass ich eben fand, dass diese Sylt-Gruppe, mir ist scheißegal, wer das ist, mir ist auch scheißegal, wo die wohnen und wie die heißen. Ich wollte vor
allem
wissen.
Das war aber dein Framing in der Insta-Story.
Nicht mein Framing. Ich wollte,
diese Leute.
Okay, du hast, jetzt reden wir wieder ex post. Es sind inzwischen viele Dinge passiert. Als ich das gepostet habe, wusste niemand, wer das ist. Was sind das für fucking Leute? Wer geht so leichtfertig mit solchen Dingen um und hält das wahrscheinlich nicht mal für rassistisch, sondern einfach nur für eine Dummheit? Das wollte ich einfach nur wissen. Und als das dann klar war, wer das war, weil mir ist auch scheiße, es geht nicht um eine Hexenjagd. Ich finde es einfach schwierig.
Ja, aber wir haben, abgesehen ob von Schuld und Unschuld, in Deutschland eine Persönlichkeitsrechte. Und wenn wir jetzt anfangen, Leute öffentlich, lass mich jetzt ausreden.
Ja,
wenn wir jetzt anfangen, Leute öffentlich am Pranger zu stellen, ihren Namen in die Öffentlichkeit zu stellen, dass die bedroht werden, ja, für einen dummen, beschissenen Fehler, die sie gemacht haben, ne, dann öffnen wir eine Tür, die sie auf beiden Seiten öffnet.
Ja, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Leuten und Harald aus Lichtenhagen? Warum war das bei Harald okay? Ja,
was willst du eigentlich immer mit deinem Harald, Alter? Harald ist 1989 und 1991
ja, genau.
gewesen.
Genau.
Ja. Das war auch ein Bild damals nach der Maueröffnung für einen neuen aufkommenden Nazi-Scheiß, der in Deutschland passiert ist. Und zwar so heftig, wie er noch nie seitdem wieder passiert ist.
Nee, das stimmt nicht. Das ist jetzt viel heftiger. Jetzt ist das Ganze sogar parlamentarisch manifestiert.
Damals, meine ich, zu der Zeit.
Es gibt natürlich jetzt nicht nur ausländerfeindliche Ausschreitungen, wie damals in Lichtenhagen, geballt über mehrere Monate mit Verletzten und Toten, sondern es gibt jetzt Nazis im Parlament. Wir haben die NSU-Mordserie hinter uns. Und dann sehen wir dann im Internet alle 2 Wochen oder manchmal noch in höherer Frequenz eine völlig von all dem entkoppelte Gesellschaftsschicht, die sich nicht nur quasi davon unberührt wähnt, sondern auch noch weit über allem schwebend, offensichtlich. Die müssen ja nicht mal reich sein. Es reicht ja, dass sie so tun, als wären sie reich. Und dann einfach so eine Scheiße brüllen an fucking Pfingsten im Suff mit Aperol Spritz in der Hand. Das ist so weit entfernt von dem, was die echten Probleme momentan angeht.
Ja, und wir beide sind nämlich gar nicht so weit voneinander entfernt.
Wir sind nicht weit. Ich will nämlich, ich gehe nicht um eine Hetzjagd nach den Leuten.
Wo ich dir vollkommen recht gebe, ist die Art und Weise, an dem Tag, nachdem die Wahlergebnisse der letzten Europawahl und die AfD zweitstärkste Partei war, ja, bei den Wahlergebnissen, mache ich am nächsten Tag, Entschuldigung, TikTok an. Und als allererstes wird mir von einem neuen Stand-Upper, ich sag seinen Namen extra nicht, das Programm reingespielt. Ich habe mich gewundert, wie, wo es um Transen geht, wo es um die Antifa geht, wo es um so Sachen geht. Also er wirkte wie so ein Zögling von der identitären Bewegung, der auf einmal anfängt, so über Sachen zu reden, auch so über sich so lustig zu machen und sagt, ja, Transen auf meinem Publikum lachen auch über, wenn ich die Transenwitze mache hier und so. Und fängt an in einem Tonfall, in allen möglichen. Dann, wo habe ich den so weiter? Und dann merke ich so, ja, das ist ganz klar jetzt so ein neuer, unter jungen Menschen auch aufkommenden, sich darüber lustig machen, dass es neue Werte gibt oder auch Sachen gibt, die auf einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit, die einfach Jahrzehnte nicht besprochen worden sind, Menschenunterdrückung und sonst was, und auf einmal wird sich jetzt ganz schnell wieder darüber lustig gemacht, weil jetzt fühlen sich auf einmal ganz viele Leute in der Überzahl wieder und wollen sich gerne über Sachen lustig machen, und auf einmal ist es wieder gang und gäbe, und das finde ich viel schlimmer, weil der macht das ganz bewusst, der weiß, der hat da gerade eine Marktlücke gefunden von ganz vielen Leuten, die auch denken, jetzt reicht's auch wirklich mal, jetzt zeigen wir den Leuten mal hier, dass wir in der Mehrzahl sind, hier wird nicht gegendert und es gibt 2 Geschlechter und alle anderen halten die Fresse, Deutschland den Deutschen. Das ist echt wirklich so, das gibt es tatsächlich, das sehe ich genauso. Ich glaube nur, bei diesem Video hängt man sich bei dieser aktuellen Lage zu sehr drauf auf. Mich langweilt jedenfalls diese 5 Typen und ich sehe auch nicht die Gefahr. Und ich glaube, dass der der Grundliche, und da bin ich ganz bei dir, dass es so ist, aber ich glaube auch, und das muss ich jetzt sagen, und dann stoße ich schon wieder eine neue Tür auf, dass die Rechten so stark sind, haben die Linken sich selber zuzuschreiben, indem sie sich momentan demontieren. Ich weiß, dass du dann Nein sagst,
ja, aber... Also, du willst also in der Konsequenz dieses Gedankens, also Schuld an Hitler sind Leute, die gegen Hitler sind, oder was?
Ach, nein! Komm,
hör doch auf. Jan. Nein, lass uns mal die Energie und die Wut versuchen zu strukturieren.
Das ist gar keine Wut.
Nein, aber die Energie zu strukturieren. Deswegen finde ich ja gerade dieses Sylt-Ding so wahnsinnig spannend. Weil warum wird das nicht weiter besprochen? Warum wird das nicht weiter problematisiert und thematisiert? Warum eignet sich das eben nicht als zeitgeschichtliches Dokument? Die Bild-Zeitung hat gerade groß verloren gegen eine derjenigen, die da mitgemacht haben. Ihr Bild darf nicht gezeigt werden. Die Bild-Zeitung ist der anderen Meinung. Die finden, das ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Ich muss sagen, das sage ich selten. Ich bin auf der Seite der Bild-Zeitung in diesem Fall, weil ich finde, dass eben doch ein zeitgeschichtliches Dokument ist, weil dieses Video auf Sylt sehr gut anhand eines kurzen...
Jetzt redest du schon wieder über dieses Video, Alter.
Lass mich doch einmal kurz meine Gedanken ausführen. Ich finde, das bringt sehr schön auf den Punkt, worum es eigentlich geht. Es geht nicht nur darum, dass quasi Ausländerfeindlichkeit, Rassismus normalisiert ist, sondern vor allen Dingen sollte man darauf schauen, von welcher Gesellschaftsgruppe, von welchen Leuten das normalisiert wird. Von Leuten, die natürlich mehr haben als andere. Das sind Leute, die alle tolle Anwälte haben. Das ist der Unterschied zu Harald aus Lichtenhagen, weswegen ich das immer angebracht habe, der quasi natürlich keine Kohle hat, der ein Suffkopf war, der einfach nicht wusste, was passiert. Die Leute, die das gemacht haben, wissen ganz genau, was für juristische Konsequenzen das haben kann. Denn sie kommen aus guten Verhältnissen. Sie sind besser gestellt und selbst wenn sie nicht reich sind, sondern da nur mitschwimmen, laufen sie diesem Ideal hinterher, was total verankert ist in der Gesellschaft. Etwas sein wollen, reicher sein wollen, besser sein wollen, mehr leisten wollen als andere. Und das ist auch eben in diesem Ding.
Du bist auch reich, du nimmst dir auch einen Anwalt,
wenn dir das nicht passt. Ja, weißt du, was das Ding ist? Der Unterschied ist, und das macht es, glaube ich, vielleicht dann besonders gefährlich, ist völlig egal, wie viel Geld du hast, wenn du nicht vergisst, dass du dich in einem System aus vielen Leuten befindest, das nur funktioniert, wenn es allen Leuten möglichst gut geht und nicht nur einem selber. Und die Leute, die da auf Sylt gestanden haben, die haben das komplett vergessen, dass sie eben nicht alleine sind auf der Welt, dass alles, was sie haben, nur deswegen bei ihnen ist, weil andere Leute weniger haben und weil es anderen Leuten schlechter geht, weil sie nicht so reich sind. Deswegen fühlen die sich besser als andere. Deswegen machen sich auch keine Gedanken darüber, dass wenn sie Ausländer rausrufen...
Das ist ein Klassensystem, das gab es aber auch schon immer, Jan.
Aber das Ding ist, und guck dir Leute an wie Elon fucking Musk, der reichste Mensch der Welt, der machen kann, was er möchte. Und natürlich kann man sagen, ist kein Rechtsextremist. Das Problem ist nicht nur die politische Ausrichtung, das Problem ist auch, dass sich Reichtum konzentriert an wenigen Stellen. Dass
natürlich
sehr
ist
wenige
es ungerecht
Leute
verteilt und das
sehr
ist auch ein
viel
Thema.
Geld haben.
Ja, und das ist auch ein Thema. Armut wird immer größer in Deutschland, ganz ehrlich. Das ist auch ein Thema, natürlich haben sich auch die Rechten dran bedient.
Genau, und die Typen, die da singen auf Sylt, sind nicht nur, das größte Problem ist gar nicht mal die Ausländerfeindlichkeit. Natürlich ist das ein Riesenproblem. Das Problem ist, dass sie einfach wahnsinnig entkoppelt sind von den Sorgen und Bedürfnissen von normalen Leuten, die einfach nicht das Geld haben und die auch das als Ideal nicht haben. Und alleine diese generischen Fressen schon, ich denke, Persönlichkeitsrechte, die sehen eh alle gleich aus. Mit den scheiß Pullovern über die Schultern geworfen und den blondierten Haaren und diesen komischen BWL-Gesichtern. Und das ist einfach auch eines der Probleme, über das man sprechen muss. Und ich glaube, es geht nicht nur um politische Richtungen, sondern auch vor allem um die Frage, wo ist eigentlich das Geld und ist das eigentlich richtig so, dass das Geld sich bei so wenigen konzentriert? Und
weißt du, wer gerade an meinem Haus vorbeiläuft? Sorry, wenn ich jetzt ablenke. Die eine Frau, die geschrien hat, die Allianzen sucht. Gerade jetzt läuft, das ist kein Witz, läuft gerade am Haus vorbei.
Wir können das immer nur andenken und nicht mal anfangen zu denken. Hier, das ist. Ich habe noch einen schönen Stand-up-Comedy. Ich habe extra für dich rausgesucht. Mhm. Und ich möchte dir etwas vorspielen, wo ich wirklich, ich sag direkt vorweg, es ist wirklich eines der lustigsten Sachen, die ich in den letzten Monaten gesehen habe. Und ich werde im Anschluss an diesen 1 Minute 16 dauernden Audioclip des Komikers Johann König, kennst du wahrscheinlich noch, oder?
Johann König? Ja, klar, Johann König finde ich sehr gut.
Genau, der war zu Gast bei welcher Kabarettsendung im ersten deutschen Fernsehen? Die große Kabarettsendung von Dieter Nuhr. Nur im ersten. Und hier kommt der deutsche Komiker Johann König.
Oh nee, da hat er was Fragwürdiges, hat er was Beschissenes gemacht.
Hör mal hin, du musst ein bisschen aushalten. Hört mal bitte alle hin, was jetzt kommt, ist tatsächlich passiert. Oh, stellt euch vor, Johann König in einem Hemd, in einem blauen Hemd, bei Nuhr im ersten, bei diesem Publikum. Und das war seine Performance, bitteschön.
Annalena Baerbock ist komplett überfordert in ihrem Amt. Christian Lindner ist ein lupenreiner Klientel-Lobbyist, Robert Habeck ist ein Warmduscher und Olaf Scholz ist ein Waschlappen. Da applaudiert ihr jetzt. Da bricht so ein Applaus aus. Das findet ihr lustig, oder was? Ja. Leute, war das für euch Kabarett, oder was? Im Ernst? Ja. Ihr nickt auch noch. Leute, das gerade, das war blanker Populismus. Habt ihr es nicht gemerkt, oder was? Seid ihr empfänglich für Populismus? Hier im Saal haben wir ein Problem, hier im Raum. Leute, im Ernst oder was? Denkt mal nach, bevor ihr applaudiert. Ja, jetzt fühlt ihr euch ertappt, oder was? Leute, missversteht mich nicht falsch. Ich bin nicht sauer, ich bin einfach enttäuscht. Und das ist noch viel, viel schlimmer.
Wow. Was hat die da nur darauf reagiert?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur diesen Ausschnitt gesehen von Johann König. Ich muss wirklich sagen, das ist wirklich eine der boldesten Sachen ever. Und es ist kein Rangewanzen, sondern es ist einfach, es ist so ein geiler Move. Es passieren so viele Emotionen. Johann König hat einfach so
drei... Ich hatte eben kurz Angst, dass er jetzt irgendwie was gemacht hat, was total reaktionär ist, aber hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können. Johann König war bestimmt 2-3 Mal bei meinen Konzerten im Bürgerwerk. Da habe ich noch immer im Bürgerwerk Stollwerk gespielt.
Bürger Stollwerk. Johann König, liebe Grüße, wenn du das jetzt hörst oder auch nicht, oder wenn das jemand zuträgt. Das ist wirklich eine der lustigsten, boldesten Sachen ever, sich da hinzustellen und das Ding durchzuziehen. Ich hätte nicht die Nerven gehabt, mich da überhaupt darauf einzulassen, da hinzufahren, weil ich auf die Leute keinen Bock habe. Aber er da so reinzulaufen, das zu embracen. Halleluja! Halleluja! Und ich bin gespannt. Ich hätte einfach gern gewusst, was Dieter nur danach sagt.
War das jetzt gerade in der aktuellen Sendung?
In der Sendung am letzten Mittwoch lief das, genau.
Geil. Ach,
Johann König super. Wirklich mit dem Panzer reingefahren. Und alles kaputt geschossen. Also allein, ich möchte die Gesichter, Alter, die Leute.
Aber sie haben es ausgestrahlt, ne?
Sie haben es ausgestrahlt, immerhin keine Cancel Culture, aber es war auf jeden Fall ein echter, also hart am Wind gesegelt.
Geil, aber finde ich
richtig gut.
Habe ich noch gar nicht mitbekommen gehabt, finde ich super.
Wollte ich einmal vorspielen, also das nicht, das Stichwort ist es nicht, eigentlich alle Hoffnung ist verloren und... Ja, naja. Genau. Ja, jetzt haben wir uns so aufgeregt und wieder so ungeordnet. Nee,
wir haben uns gar nicht so aufgeregt. Tut mir einen Gefallen nur, Leute, ja? Die das hören und die jetzt meinen, dass sie auch eine Meinung haben. Alles Jan schicken. Ich nehme nur Musiktipps, okay? Also bitte schickt mir immer nur einfach Musiktipps. Ich kann sehr gut damit leben, weil ich schalte alles aus, was mit Kommentaren zusammenhängt zu unserem Podcast seit längerer Zeit. Und ich fahre mit der Strategie einfach sehr, sehr gut und kann einfach dann gut schlafen, wenn mich nicht Leute irgendwie nerven. Alles musikmäßig zu mir, Jan ist für Politik zuständig. Wer bin ich denn schon? Ich bin doch bloß ein Narr, der hier einen Podcast hat und der so reden darf, der es gar nicht verdient hat. Ich bin doch nur im Ziehwasser, Fahrwasser von Jan.
Genau.
Lass alles einfach, genau, macht alles einfach mit Jan bitte aus, okay? Belächelt mich bitte einfach nur.
Bitte bei mir auch weiterhin belächeln. Meine Strategie ist immer zu sagen, vielen Dank, Ihre Meinung wird gezählt. Das habe ich mir von der Titanic geklaut. Und ich habe mir vor Jahren diese Hörer-Hotline und Zuschauer-Hotline eingerichtet. Wenn man Fragen hat und wenn man irgendwie was loswerden möchte an eigener Meinung zu den Inhalten, die ich so raushaue, einfach anrufen unter der 030-95-999-7666. 030-95-999-7666. Da kann man einfach seine Meinung hinterlegen. Ihre Meinung wird gezählt. Ist ein schöner Satz von der Titanic, ich weiß gar nicht, woher das kam. Vielen Dank, Ihre Meinung wird gezählt. Darf ich ein heikles Thema, wo wir gerade dabei sind, noch ansprechen?
Gerne.
Sibylle Berg ist im Europäischen Parlament.
Wirklich?
Ja, die hat es natürlich geschafft. Die haben 2 Sitze errungen. Die Partei, Martin Sonneborn und Sibylle Berg ziehen ins Europäische Parlament an. Martin Sonneborn natürlich gesetzt. Klar.
Und ist da auch zwischen dem mehr als nur beruflich?
Ich glaube, es kann sein, dass zwischen denen politische Bande bestehen. Was ich hoffe, dass lieber eine Liebesbeziehung mit schmutzigem Sex als sowas. Als stell dir vor, man ist sich politisch so nah, dass man in einer Partei sein möchte. Das ist aber offensichtlich passiert. Es ist sie im Europaparlament. Und ich weiß gar nicht, wie wir uns da jetzt verhalten sollen. Sie ist ja im Grunde genommen jetzt ja die Seiten gewechselt. Sie hat sich aus der Zivilgesellschaft verabschiedet und ist jetzt erstmal in den nächsten 5 Jahren Politikerin in erster Linie.
Das heißt, dass sie wahrscheinlich in 2 Jahren den ersten großen Roman schreibt über das Parlament. Da gibt's ich sehe ein Buch.
Ja, ich sehe auch ein komplett dystopisches Buch über das Europaparlament. Das hat Martin Sonneborn ja auch schon gemacht. Ich finde es immer so bedauerlich, wie wenn Leute mit Rauchen anfangen, habe ich schon mal gesagt. Das ist so Leute, die sich aus der Zivilgesellschaft verabschieden und in die Politik gehen. Man kann auch gestalten, ohne dafür monatlich bezahlt zu werden oder das irgendwie im Rahmen eines großen Witzeprojekts zu machen. Aber vielleicht ist einfach eine Erfahrung. Nico Semsrott, der war ja der letzte Sozius von Martin Sonneborn bei der Partei Die Partei. Den hat es irgendwann zerlegt. Die haben sich, glaube ich, zerstritten. Und das Nico Semsrott, weißt du, dieser Kabarettist mit der Kapuze.
War das nicht der Lebensmitteltester oder so? Hieß der nicht mehr so eine Zeit lang?
Nee, das ist, wie heißt er nochmal? Das ist Jan Freitag, heißt er, glaube ich. Jan Freitag, der Lebensmitteltester vom ZDF, meinst du?
Nein, ach Quatsch, nein. Aber der hatte so einen Namen, der Lebens, der hieß mal, der hatte so einen Namen, wie heißt der nochmal? Sag den Namen nochmal.
Nico Semsrott heißt der. Der hat immer so einen Kapuzenpullover aufgehabt.
Ja, warte mal,
Nico. So ein der Depressive, irgendwie so Semsrott mit S-E-M-S-Rott.
Warte mal, und ich glaube, ich kann dir Folgendes erzählen. Nico Semsrott, der hieß mal, ist ein deutscher Kabarettist und fing an als...
Hier googelt der Chef noch selber.
Ja, 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 und Schulzeit Comedy auf seine ersten...
Poetry Slam?
Durch Zusatzupdate? Nee, das ist vielleicht doch nicht.
Ach... Also die haben sich auf jeden Fall wohl zerstritten oder sind auseinanderdividiert, da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt, dann ist er bei den Grünen in die Fraktion, meine ich, eingestiegen oder in eine andere Fraktion und hat dann einigermaßen versucht, richtig Politik zu machen, weil es dann diese Witzebene, ich finde es erstaunlich, wie Martin Sonneborn das schon echt lange durchhält, jetzt fast dann seine dritte Amtszeit ist das jetzt, also dann, wenn er durch ist, 15 Jahre.
Was soll
er
denn auch sonst machen?
Ja genau, Berufspolitiker, und ich habe den mal in Brüssel besucht, es gab mal so eine Fotostrecke da irgendwie, als ich ihm politisch nützlich war, hat er mich eingeladen. Und dann haben wir da irgendwie, das war eigentlich immer ganz nett und auch wirklich eigentlich ein netter Typ und so, aber dieses Konzept, ich weiß nicht, ich habe dann nämlich was gesehen, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, das könnte ich vielleicht auch mal ganz kurz, wenn du nichts dagegen hast, würde ich es auch mal kurz vorspielen, und zwar handelt es sich um einen Auftritt von der Partei, die Partei, kurz vor der Europawahl habe ich dieses Video hier gesehen. Es handelt sich um eine Aufführung von einer Parteiveranstaltung. Überschrift lautet Bombenholocaust, das Musical. Und es geht natürlich um die Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945. Und schaut euch mal diese kabarettistische Einlage an, die im Rahmen einer Parteiveranstaltung stattgefunden hat.
Bitte. Der Theaterplatz war grau, so viel Trümmer lagen da. Und Frau Meier musste heulen, das war wohl das Leichengas. Und sie fragte irgendeine, sag mal, sind wir jetzt besetzt?
So was Ähnliches,
sagte Heide.
Und der Russe macht den Rest.
Das tut mir leid, sagte Frau Meier, ist schon 1000 Jahre her. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt's keine Alliierten mehr. Doch der Obersturm, er brüllte, räumt den Theaterplatz, damit die Leiche in dem Haufen genug Platz zum Platzen hat. Sie Kai riefen die Trümmerfrauen. Wir geben niemals auf. Das war...
Es ist ein bisschen, hast du es gehört?
Bisschen.
Also das ist das...
ist das bei die Wühlmäuse da irgendwie so eine Kabarettveranstaltung von
also Didi Haller vorne? Es ist der alte Tonsteine Scherbenklassiker, aber umgetextet auf einer Veranstaltung von Die Partei, und Überschrift ist Bombenholocaust, das Musical, und der Text, ja, ich habe mich dann gefragt, als ich es gesehen habe, wie lange hält die Ironie noch? Also wann werden einfach voll... wann ist es einfach so, wann hat sich der Kreis geschlossen? Ich glaube ja nicht an die Hufeisentheorie, aber wenn ich sowas sehe, uff.
Oh, ich glaube doch an die Hufeisentheorie.
Ja, ne?
Oh ja.
Ja, jetzt hab ich letztens wieder was, so Nationalsozialismus. Am Ende, wenn quasi BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht und die AfD geschlossen rauslaufen, wenn der ukrainische Präsident eine Rede hält, dann muss ich wirklich sagen, National und Sozialismus, das ist dann am Ende vielleicht doch, oh Gott, es ist doch das Hufeisen, das ist die dann doch beide am Ende sich in der Mitte wieder treffen. Oh Gott. Naja, also.
Magst gar nicht dran denken.
Ich mag da gar nicht dran denken.
Ach, okay. Können wir mit einem leichten Thema aussteigen heute?
Ja, gern. Ich war so entspannt eigentlich am Anfang der Sendung.
Ja, tut mir leid, es lag wahrscheinlich an mir.
Nein, am Ende...
wahrscheinlich bin ich schuld.
Nein, du bist nicht
der toxische Partner unserer Beziehung.
Ach, jetzt hör doch auf. Als wäre ich nicht genauso toxisch wie du. Ich kann das nur nicht immer so zeigen.
Ich bin eine toxische Partnerin.
Ich bin genauso toxisch, ich kann das nicht so zeigen wie du.
Du zeigst das, du bist halt da ein bisschen perfider mit deinem toxischen... Ja. Das geht schon mit der ersten SMS des Tages los.
Was denn?
Wie das immer geschrieben ist, in großen Buchstaben und so. Das
da
ist immer schon
krieg ich
mal so.
Vorwürfe. Ich weiß, woher das kommt.
Auch, das ist schon toxisch. Das ist schon so nach dem Motto.
Wo hab ich denn große Buchstaben? Hab ich doch gar keine großen Buchstaben.
Also, du hast in letzter Zeit ja angewöhnt, immer alles groß zu schreiben. Nein, oder auch so ein Wort, um dann irgendwie doch mal irgendwas.
Ich schreibe, weil weißt du warum? Das kommt aus von meinen Prompter-Texten. Immer wenn ich die Texte in der Sendung, es ist ein Prompter, ich lese es vom Teleprompter ab, und der kann aber kein Fett gedruckt oder unterstrichen oder kursiv. Das heißt, wenn man etwas besonders betonen möchte, dann muss man das.
Ich bin aber kein Baustein aus deinem Medienkarussell. Ich bin Olli Schulz. Ich bin ein Mensch, mit dem du seit 13 Jahren einen Podcast machst. Ich bin ein Lebewesen und möchte auch so behandelt werden. Nicht wie einer von deinen vielen Untergebenen da, von deinen Lakaien. Respekt. Ich weiß, ich bin kleiner Indie-Macher. Ich bin nicht mal einmal.
Du hast
nicht
Nummer
einmal, bin ich einmal erwähnt worden im Hamburger Schule-Doku. Echt jetzt? Wirklich? Und ich weiß auch nicht, warum nicht, ey. Ganz ehrlich, ich habe damals die großen Impulse gehabt.
Olli ist und am Ende sauer, dass er nicht vorkommt als Stimme im Hamburger.
Und das ist nämlich die große Scheiße, dass ich in dieser Doku nicht vorkomme. Natascha Geier, hallo, Olli Schulz damals. Ich bin da rumgerannt. Ernsthaft, wo Bernd Begemann hingeschissen hab, da habe ich schon vorher hingefurzt. Echt jetzt? Ich bin ein bisschen jünger als die anderen, aber ich habe auch viel gemacht da. Und deswegen verstehe ich nicht, warum ich da komplett ausgespart werde. Christiane Rösinger, hallo, ey. Ich habe damals angerufen, nachts ins Telefon geröchelt. Christiane Rösinger, Leslie Singer ist das Geilste, Alter. Und habe wieder aufgelegt. Das war ich damals, 1989. Und Natascha
Geier hatte ich nicht gefragt. Vielen Dank an, ich glaube, Dax Werner hat es mir zugeschickt, das tolle laut.de-Interview von Bernd Begemann, der sich nach diesem Massaker bei Facebook nochmal dazu geäußert hat, wie es dann eigentlich war. Und wo man wirklich sagen muss, niemandem ist irgendwas vorzuwerfen. Bernd Begemann ist einfach, trägt das Herz auf der Zunge, und ich mag ihn wahnsinnig gerne.
Ich auch. Ja. Sowieso, Bernd Begemann, kannst du, ein sehr guter Podcast über Filme, der beste Filmpodcast in Deutschland ist Flimmerfreunde von Bernd Begemann und Ben Schardo
wer heißt der andere noch?
Flock. Der ist sauer auf, der will noch Geld von mir für ein Video, was ich nie ausgestrahlt habe, mit dem ich mich immer noch im Streit, im Clinch, und der ist total sauer. Und der sieht überhaupt nicht ein, dass er mich damals in mega Probleme gebracht hat.
Ihr linken Indie-Singer-Songwriter, ihr müsst euch mal zusammenraufen. Ja,
wir zerfleischen uns alle.
Lass uns mal anfangen, die Reichen aufzuessen. Ich fange bei mir an. Mhm. Ich fange jetzt gleich an, mich aufzuessen. Hast du noch ein Thema, was wir besprechen wollen?
Ja, was hast du heute eigentlich drauf?
Was?
Ich wollte dich schon immer mal fragen, hast du eigentlich ein Standard-Parfum? Wenn du auf eine Veranstaltung, nimmst du gar kein Parfum, hast du ein Parfum?
Hast du heute, was ist jetzt Jerry Fragrance?
Oder wieso jetzt? Lass doch mal, nein, wir können auch genauso wenig.
Hast du eigentlich Thema, drauf das, heute? Was,
das ist Jeremy Frequency ist ein Spacken, finde ich, Alter. Ganz ehrlich. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, der wird dann nur durch, ich weiß nicht, alle immer so, ja, der ist ganz cool, warte mal ab, der kommt noch groß raus, der ballert da durch die Videos, und inzwischen ist es nun mal so, diese Welt, deswegen müssen wir irgendwann mit diesem Podcast aufhören, weil ich bin auf Social Media und ich hasse alle. Und ich könnte jetzt hier tagelang darüber reden, warum Social Media scheiße ist. Wenn ich diese Typen sehe, jetzt habe ich heute einen gesehen, neben auch so ein, der so weint so in die Kamera. Meine Freundin hat mich verlassen. Wenn du auf meinem Leidensweg an meiner Seite sein willst, Alter, dann begleite mich und mach das Herz weg oder mach den Plus weg oder sowas. Und denke ich, Alter, such dir eine Therapie. Lass die Leute mit deinen scheiß Problemen in Ruhe. Hör auf, in die Kamera zu weinen. Ernsthaft, mach jetzt was aus deinem Leben. Und du wirst hier, und dann wird in den, die neue Therapie sind die Kommentare da drunter. Dann schreibt man, ja, vielen Dank, du bist auch gerade durch diesen Weg. Ja, ich bin auch seit 3 Monaten clean und seit 3 Monaten nehme ich keine Schore mehr. Ey, und all sowas.
Jeremy Fragrance, pass auf, ich habe den am Düsseldorfer Flughafen gesehen, im Kölner Flughafen, und ich war in meinem Stealth-Modus. Er hat mich nicht erkannt, aber ich habe ihn erkannt. Er hat ein weißes Sakko an. Und ich glaube, dass das quasi das Geheimnis von Jeremy Fragrance ist, und das
ist
auch
Kokain.
Nein, pass auf. Ich glaube, der stinkt einfach. Ich glaube, Jeremy Fragrance in Wahrheit stinkt.
Und das ist jetzt auch Shaming. Die andere Shaming.
Das ist auch schon wieder Shaming. Ich glaube, dass er seine Liebe zu Parfum gefunden hat, weil er ihm irgendwann gespiegelt wurde. Jeremy, es riecht leicht komisch. Und ich habe ihn genau studiert, und der hat so wahnsinnige höflich formuliert, kann man nichts dafür, man kann es nicht ändern, aber der hat so wahnsinnig klobige, große Hände, so ganz große, grobe, riesen, der kann so einen Basketball quasi fast ganz umfassen, nee, gar nicht, groß sind sie gar nicht, sondern so sehr klobig, und das in Kombination mit, ich glaube, der Unterstellung jetzt einfach mal, ich meine, an ihm vorbei gehuscht zu sein und so einen leichten Schweißmüff gerochen zu haben, und da dachte ich, ist doch Jeremy Fragrance, kann doch gar nicht sein, und vielleicht ist das der Grund, warum er in Parfum gegangen ist, um einfach wie früher zu übertünchen. Ich glaube, vielleicht.
Jetzt beantworte doch mal meine Frage. Hast du ein Stammparfüm?
Ich habe heute nämlich ein Parfüm mit, tatsächlich. Ich habe 2 Stammparfüms.
Für dich alleine zu Hause oder gehst du noch raus?
Ich war heute Morgen schon frühstücken. Ich habe ein Rührei mit Champignons gegessen. Da also ich gut ich riechen dabei.
Parfümiere mich, wenn ich weggehe abends. Aber ich mache das jetzt nicht zu Hause für mich, bevor ich mir einen Rechner sitze und einen Podcast aufnehme.
Nein, ich hab so einen ganz angenehmen Duftgeschmack. Also ich bin jetzt nicht so Old Spice, ganz schwerer Herrenduft, sondern ich finde es eher. Also ich sag mal, du hast ja mein Gurkenparfüm, mein Gurkendeo mitbekommen, was ich letztens hatte, als ich bei dir im Studio war.
Ja.
Und ich finde diesen Geruch von irgendwie wässrigem Gemüse, wenn man das Gefühl hat, man ist frisch morgens auf einem Gurkenfeld, das ist, finde ich, ganz angenehm. Und so ist eher das Parfüm, was ich bevorzuge. Und das ist dann so dezent, das riecht man eigentlich gar nicht.
Hat das einen Namen? Willst du die Marke oder sagst du das?
Sag ich nicht. Kann ich dir gleich nochmal privat hinterher schicken. Es sind aber zwei Stück und eins kommt aus der Schweiz. Das kaufe ich mir alle fünf Jahre eine Flasche und das benutze ich ganz selten. Und das andere kann man in jeder gut sortierten Innenstadt kaufen. Ist aber auch ein eher Special Interest. Und da wundere ich mich immer, obwohl es eine ganz kleine Flasche ist, wie langsam die nur alle geht.
Das ist gut. Ich wollte gerade mal meinen Duft erzählen.
Was hast du denn drauf heute?
Ich benutze, ich habe nur eins, seit 15 Jahren habe ich ein Parfum, was ich benutze. Und
Boss
zwar
Bottled.
Nee, von Chanel Allure. Das ist wirklich das Einzige, was ich auch wirklich, das fand ich mal vor 15 Jahren gut. Und wenn ich kaufe mir davon alle drei Jahre eine Flasche, benutze das super selten, wenn man mal weggeht. Und ich benutze nichts anderes. Und das ist wirklich, und wenn ihr das habt, für alle Männer und auch für Frauen, ist egal, oder für Non-Binäre, wenn ihr das habt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist, riecht nämlich nicht so altmännermäßig, das riecht auch nicht so wie so Moschus oder irgendwas. Das ist so ein ganz klassisches Parfum. Wer das nicht mag, ne, der ist nicht mehr mein Freund. Nee, das ist auf alle Fälle, das habe ich,
Ich habe schlechtes Gewissen. Krieg ich nicht hin. Du kriegst bestimmt da wieder zugeschickt, das Parfum.
Nee, wisst ihr was? Chanel, ich brauche euch nicht. Pass mal auf. An alle Leute von Chanel, die jetzt schon. Alle MitarbeiterInnen von Chanel, lasst die Promo-Koffer zu. Ich will den Dreck nicht. Ich kaufe mir das. Ich arbeite für mein Geld. Ich kaufe mir alle drei Jahre ein Fläschchen.
Was kostet das Fläschchen? Kostet
69 Euro oder 79, keine Ahnung.
Ich guck's jetzt gerade im Internet, meins kostet 190 Euro.
Vielleicht kostet meins auch, nee, weiß ich nicht, was es kostet.
Meins kostet 190 Euro, ich schwöre, nur alle fünf Jahre maximal kaufe ich mir das. Weil dann ist, ich benutze es ganz selten.
Ja, vor allem riecht's ja noch nicht mehr gut. Ne?
Das ist ja das.
Das würde ich auch nur selten benutzen. Ich habe von Anna Thalbach gestern einen guten Vulkanwitz gehört. Darf ich dir noch erzählen?
Ja, ich mache schon mal die Musik an im Hintergrund.
Treffen sich zwei Vulkane, sagt der eine, ey, warum bist du denn so rot? Sagt der andere, ich glühe gerade vor. Finde ich irgendwie witzig, so dumm und einfach. Ja, der hat Anna Thalbach mir erzählt. Noch einen anderen, treffen sich zwei Vulkane, fragt der eine den anderen, sag mal, rauchst du? Und dann geht er noch weiter, aber ich hab die Pointe, eigentlich ist es noch nicht die Pointe, aber ich fand das schon witzig genug. Treffen sich zwei Vulkane, sagt der eine, warum bist du so traurig, sagt der andere, mag gar nicht drüber reden.
Okay. Ich würde gerne mal nach Pompeji fahren und mir das Ausgrabungsstätte angucken.
War ich schon überall.
Aber ich habe keinen Bock auf Italien.
Wieso das denn nicht?
Ich bin kein Italien-Fan, gar nicht. Leider
wirklich
gar nicht.
Mm-mm.
Das unterscheidet uns. Ich finde das zu unordentlich.
Italien.
Es ist natürlich ein tolles
Land. Wenn ich
nur
ein Land auf der Welt bereisen dürfte, mal bis zum Ende, wäre es Italien.
Nein. Bei mir ist
doch,
es
definitiv
nicht,
Italien.
Ich könnte gut damit leben, nicht nochmal nach Italien zu müssen. Ich habe alleine Angst auf den Straßen, diese Tunnel machen mich fertig.
Was bist du eigentlich für ein komischer Typ? Geh doch zu deinen Freunden vom Sylt-Video und sing nächstes Mal mit.
Hä? Das dreht das doch mal nicht um.
Ich bin gegen die
Leute, die auf Sylt dieses Video gesungen haben.
Ach so,
ich versuche hier mal.
Und gegen Italiener bist du aber auch, oder?
Nein, ich bin nicht gegen Italiener. Giovanni Zarella ist ein enger Freund von mir.
Wenn du gegen das Land bist, dann bist du auch gegen Italiener.
Ich bin gegen Leute.
Komm, wie schnell man in die rechte Ecke gedrückt werden kann, Jan. Ich sehe schon Tag 24 Schlagzeile. Ja. Italien Hass bei Böhmermann. Was ist da vorgefallen? Was lief mit Michel Hunziker? Ganz ehrlich. Ja,
kommt daher sein Italien Hass?
Kommt der Hass? Der Korb von Michel damals, das hat den Italien Hass in dir.
Eine kleine Medieninformation. Wir haben Lass dich überwachen aufgezeichnet am Donnerstag und es war eine schwierige Aufzeichnung, weil mein lieber Kollege Frank, der macht den Prompter. Es gibt eine Person im deutschen Fernsehen, von 100%ig hast du mit der auch schon zu tun gehabt, aber ohne es zu wissen. Nämlich, das deutsche Fernsehen wird eigentlich in Wahrheit zusammengehalten von nur einer Person. Sie heißt Frank und sie steuert die Teleprompter von sämtlichen deutschen Fernsehmoderatoren. Also Frank ist der deutsche Teleprompter-Mann. Wenn du in die Insta-Timeline gehst von Heidi Klum, wenn du das mal gerade kurz machst, kannst du das mal kurz machen?
Nee, will ich nicht.
Na, ach, bist du, hast Insta wieder gelöscht, ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Oder warte mal. Heidi Klum
hat am Donnerstag Germany's Next Topmodel aufgenommen und Frank musste sich entscheiden, zu wem geht er, zu mir oder zu Heidi. Hat sich für Heidi entschieden. War ich ein bisschen sauer, weil ich meine, der andere Kollege war auch nett. Aber Frank, der ist überall. Alle Moderatoren
Deutschland. Ich würde mich auch für Heidi entscheiden, aber wir kennen es ja auch schon so gut. Ich krieg manchmal Mails von Leuten, die mir sagen, ich soll dich fragen, warum wir nicht kritischer mit Heidi Klum umgehen, weil die der allerfieseste, genau das, was wir hier vorhin auch Bodyshaming und Leute und sowas. Aber ich muss ganz offen sagen, Heidi Klum, ne, ich guck die Sendung nicht, das ist fernab von meiner Welt. Und wenn ihr die andere, the other side sehen wollt, guckt doch mal auf TLC, Mein Leben mit 400 Kilo, mit Dr. Sadone oder wie heißt, mit den gefärbten Haaren.
Ja, man muss das immer
erleben. Für jeden was im Internet.
Aber ja, ich habe auch Schwierigkeiten, weil das so Common Knowledge ist, Heidi Klum deswegen zu kritisieren. Die macht halt so absolut A-List-mäßig Promi-Scheiß in Amerika. Und wie viele Leute gibt's denn noch? Seit Thomas Gottschalk weg ist aus Malibu, gibt's doch nur noch Heidi Klum im Grunde
Heidi
genommen.
Klum, unser Mann in Hollywood.
Ja, und ich finde...
Unser Mann in Hollywood jetzt eine Frau ist, ist auch völlig verkehrte Welt. Alter.
Also unglaublich,
wie sich
die Welt dann doch zum Positiven verändert hat. Und ich finde einfach Bill und Tom nett. Das muss man einfach auch mal sagen. Ja,
werden wir auch oft für kritisiert, dass wir so eine Typen, die eigentlich McDonald's-Werbung machen. Und ich habe ja damals angeboten, ich würde ihnen einen Song schreiben. Haben die irgendwie ignoriert so ein bisschen? Ja. Ich habe ja eigentlich gedacht, letztes Mal, als ich in New York war, dass die auch sagen, komm noch mal ins Studio, spiel uns mal den Song vor. Haben sie nicht. Die haben nicht einmal von sich aus nachgefragt, was eigentlich jetzt mit dem Song ist. Wenn da nochmal, also ich sag's, ich möchte nicht mehr, aber wenn da nochmal eine Nachfrage kommen würde, ne, wäre der Song da. Das ist ja.
Ja, ich weiß nicht, ob jetzt der Fokus bei den beiden unbedingt auf Musik liegt. Die sind ja bei vielen anderen Medienbereichen unterwegs. Liebe Grüße.
War doch eine bunte Sendung, liebe Leute.
War alles drin heute schön. Live ist der
Rollercoaster. Ja, und hört mal bitte auf, auch mal zu schreiben, ja, manchmal wollen wir das mit unseren Kindern hören und so. Ist vielleicht auch jetzt nicht explizit immer eine Kindersendung.
Wenn ihr was mit euren Kindern hören wollt, dann hört Zeitverbrechen.
Nee, wenn ihr was mit euren Kindern machen wollt, dann geht doch mal mit ihnen im Park oder so. Muss ja nicht unbedingt Podcasts hören. Ganz ehrlich, macht doch mal mit euren Kindern einfach was Geiles. Ja? Das muss nicht immer alles, es gibt auch noch immer noch Erwachsenenbereiche auch, ganz ehrlich. So, mit nicht diesen vergessen. Schlauen Worten, ne? Genau.
Nicht vergessen.
Macht's gut, Leute.
Bis zum nächsten Mal, bis Mittwoch bei Fest und Flauschig.
Tschüss.
Ich geh mich jetzt aufessen.
Ja, du bist ein Reicher.
Danach esse ich dich.
Ich bin nicht so reich. Ich habe schlecht gehaushaltet, Jan. Ich kann, ganz ehrlich, wenn wir von der Terrororganisation sagen, wir töten alle Reichen, ich glaube, ich bin nicht in den ersten Runden dabei.
Nee, ich auch nicht.
Du bist vor mir.
Ja, ich bin ein bisschen vor dir, aber auch nicht wesentlich vor dir.
Doch, ich glaube.
Und vorher wären sehr viele andere Reiche noch dran.
Ja.
Jetzt habe ich die Musik nochmal angemacht, weil wir weiterreden. Wir müssen uns mal trennen können.
Du redest ja immer weiter.
Jetzt leg du mal auf.
Du kriegst nicht genug von mir, ne?
Also heute, der Podcast heute heißt Chanel, ich brauche euch nicht.
Ich wollte noch erstmal, das ist mir eben beim Reden aufgefallen, das mit den beiden Frauen im Wald, die sich angeschrien haben, das war vorgestern. Und gestern war ich in Hamburg, nur damit das Klassen mich bei denkt, wieso warst du gestern in Hamburg? Da haben doch die Frauen sich angeschritten. Manchmal sage ich, das war gestern und war es auch schon 3 Tage her. Aber beide Geschichten, die ich heute am Anfang erzählt habe, sind wahr. Wie alles, okay, was ich hier erzähle. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Tschüss.
Tschüss, bis Mittwoch.